This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser großen Special-Folge beim 42 Film-Podcast. Mit dabei Marcel A.K. Tenendo. Guten Tag.
Ja, mein Lieber, herzlich willkommen. Und auch mit dabei, unser allerliebster Timon A.K. Klängern. Schön, dass du da bist. Hallöchen.
Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Folge 84, 2x42. Ein Anlass dazu, eine wunderbare Special-Folge zu machen. Wir hatten es ja schon bei 42, jetzt bei Folge 84.
Feierlich.
Und es wird richtig groß gefeiert heute hier. Also wir haben ganz, ganz tolle Sachen im Gepäck heute.
Wir haben auch beide Anzüge an mit Fliege und...
Ja, ihr seht es jetzt nicht, aber ja, der Sekt ist kaltgestellt.
Ja, also heute wird richtig ein Prosecco geschlürft hier für uns. Der Champagner war doch ein bisschen teurer. Den halten wir uns für Folge 100 auf, würde ich sagen. Aber euch erwarten heute ganze 40 Filme, die wir heute besprechen. Denn das ist die Zahl der Filme. Also könnte man meinen, dass man in 42 Folgen auch 42 Filme besprochen hat. Haben wir aber gar nicht. Wir haben nämlich ein bisschen geschummelt, tatsächlich. Wir hatten nämlich eine Oscar-Folge und noch irgendwas gemacht.
Silvesterfolge?
Das war ja die letzte, also die Folge 42 war ja nicht nur, reden über die letzten 41 Folgen, sondern auch die Silvesterfolge, was komplett fertig war, es war einfach viel zu viel.
Irgendwas, auf jeden Fall. Genau, wir werden die Zeit heute nutzen und zurückblicken auf die Filme, die wir geguckt haben von unserer IMDb-Bestenliste zwischen dieser Folge und der Folge 42. Das waren die Plätze, ich glaube, 59 bis 100.
Ganz genau, ja.
Und da haben wir uns ein paar Kategorien überlegt. Da werden wir das Revue passieren lassen. Wir haben euch auch gefragt zum 42er der Woche. Da habt ihr uns auch ein paar Filme dazu geschrieben. Und wir haben einen ganz besonderen Film heute noch mitgebracht als großes Special für diese Folge. Da kommen wir aber später dann noch zu. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen.
Ja, ich hoffe, ihr freut euch da drauf. Ja. Ja, fangen wir mal mit dem ersten an. Wir haben eine Kategorie, die sich heute durch die ganze Folge ziehen wird.
Ja.
Wir haben es diesmal ein bisschen besser strukturiert als letztes Mal. Aber trotzdem werden wir unsere Top 5, ich habe meine Top 5 und Timon hat seine Top 5, der Filme, die in den letzten 42 Folgen besprochen wurde, also von der IMDb-Toplist, von den besten Filmen. Es ist wirklich kompliziert, aber wir versuchen
es. Nein, ist ganz einfach.
Egal, wir haben uns selber die 5 besten Filme für uns jeweils rausgepickt und wir werden immer mal wieder die Platzierung einstreuen zwischendurch, weil wir haben noch ein paar andere Themenbereiche, was die Liste angeht, vorbereitet. Und deswegen frage ich diesmal nicht Timon, was hast du in der letzten Woche geschaut, sondern Timon, Platz Nummer 5. Was ist für dich so einer der 5 wichtigsten Filme von unserer Liste gewesen? Da bin ich jetzt gespannt.
Also, genau, zwischen Platz 59 und Platz 100.
Genau.
Du moderierst das hier so selbstsicher an. Ich war mir überhaupt nicht sicher bei meinen Listen, bei der Top-5-Liste, weil ich erstmal geguckt habe, welche Filme habe ich mit entweder 10 oder 9 bewertet. Die wollte ich alle ins Rennen schicken. Und dann habe ich erstmal ausgeklammert alle Filme, die von Marvel waren. Weil ich was war das denn? Infinity War?
Und Endgame hatten wir.
Genau, Infinity War habe ich auch mit 9 bewertet. Ich habe die aber als Gesamt-Potpourri gesehen. Ne?
Ja,
also den kannst du nicht als einzelne Filme sehen, sondern als das Konzept Marvel bis dahin. Deshalb habe ich die ausgeklammert, so, weil der Film sollte schon irgendwie für sich stehen.
Absolut.
Und es tut mir ein bisschen leid, wir können ja auch noch mal dann später darüber reden, welche Filme es nicht auf die Liste geschafft haben. Es waren einige dann bei mir, die gut bewertet wurden. Platz 5 geht für mich aber, und da hätte ich vorher nicht mitgerechnet, an Geh und Sie.
Ach, krass, okay. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, ob ich den noch mit draufnehme, aber hat es nicht bei mir drauf geschafft, tatsächlich.
Ja, krass. Also ich fand den so krass, so intensiv und als Antikriegsfilm so viel stärker als viele anderen, die wir sonst so auf der Liste hatten, dass er einen richtig bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. So nicht dieses ich habe das schon damals in der Kritik gesagt, nicht dieses Heroische, nicht dieses, ah, ein Held begibt sich auf die Reise und rettet dann seine Soldaten, sondern einfach nur ein Einzelschicksal von einem, ja, eigentlich Unbeteiligten, der irgendwie da reinrutscht, viel zu jung und dann den Schrecken des Krieges sieht, auch immer noch aktuell, dadurch, dass das in Russland spielt und fand ich schon krass, ja, bei mir
Platz 5. Ja, der Film war heftig, also der war bei uns auf Platz 91. Ich habe auch vorher nie was von diesem Film gehört, jemals. Das war auch, also, oder kanntest du den Film? Nee, doch.
Erst vermischt sich alles, ob ich den jetzt vorher schon mal gesehen hatte, also das Plakat oder so, oder halt, weil wir ständig diese Liste durchgehen und man den dann irgendwie zwangsläufig sieht.
Ja gut, da habe ich ihn auch gesehen, aber vorher, bevor ich mich mit dieser Liste hier beschäftigt habe, Geh und Sie ist mir, also ich meine, es ist ein russischer Film aus 1985 über ein
Aber so weit sind wir jetzt gekommen, ne? Dass das hier, Top 5, also wer den nicht gesehen hat, wirklich.
Ja, also allgemein absurd muss man auch ganz kurz, können wir gleich weiter über Geh und Sie sprechen, aber ganz kurz, der älteste Film, den wir in den letzten 40 Filmen hatten, war von 1931 und der aktuellste Film, genau, und der aktuellste ist von 2019, das war Avengers Endgame oder Joker, hatten wir auch, sind beide von 2019. Also diese Spanne, die wir auch mittlerweile abdecken, ist einfach
komplett absurd. Das ist wirklich krass, das ist fast 100 Jahre, ne?
Nee,
ja,
es ist mehr. Richtig.
Nee.
Ja, es, wie mehr.
Nee, nicht mehr als 100 Jahre.
Fast 100 Jahre, fast 100 Jahre. Also wenn wir jetzt, wir hatten ja auch schon einen Film aus den 20ern, dann wären es 100 Jahre, aber ja. Ja, aber ja, Geh und Sie. Ja, cool.
Was hast du denn bei dir auf die Liste geschafft?
Ach so, okay. Ich hab Ähnliches. Ich hab auch sehr lange mit mir gerungen, bin ich ehrlich. Ja. Ich hasse solche Listen ja eigentlich, ne, dass man selber so sagt, so, was sind deine Top 5?
Ich finde Listen so toll.
Ich finde Listen auch toll, wenn ich sie nicht selber machen muss. Also über die Listen zu reden und über andere zu kritisieren, wie scheiße die Liste ist, ist immer einfach, ist immer schön. Aber diese Liste selber zu machen, boah, da war's, also muss man einfach sagen, wir hatten so viel guten Stuff dabei. Und ich tue mich auch immer schwer mit Sachen auf unseren eigenen Listen, die man vor dem Podcast schon kannte, verstehst du? Weil natürlich durch den Podcast natürlich auch viele Sachen neu entdeckt werden. Ich sag mal, die Filme, die ich rewatche, die empfinde ich natürlich anders als die ich zum ersten Mal schaue, etc. Aber trotzdem habe ich bei Platz 5 gesagt, okay, der Film muss auf meine Liste drauf und ich gebe ihm zumindest Platz 5. Es ist Into the Spider-Verse.
Oh, krass.
Ja.
Oh, den habe ich gar nicht bei mir irgendwie auf dem Schirm. Also ich habe schon gesehen, aber ja.
Der hat mich, also Into the Spider-Verse, der Animationsfilm von 2018, der hat mich einfach aus den Socken gehauen. Visuell, es war einfach, also es ist für mich immer noch einer der besten Animationsfilme aller Zeiten.
Ah, der Stil war echt geil.
Ja, und ich liebe das einfach, dass heutzutage Gott sei Dank noch Filme rauskommen, die kreativ sind, die mal was Neues versuchen. Und ich konnte nicht, also ich wollte nicht nur alte weiße Männerfilme auf meine Liste packen. Und da dachte ich mir, das ist was Frisches, was Innovatives, was künstlerisch Ansprechendes, was sogar was Aktuelles. Und das ist auf jeden Fall mein Platz 5 gewesen.
Das Geile ist ja, es ist ja eine Comic-Adaption und es fühlt sich richtig an wie ein Comic. Du hast ja so viele Elemente da drin, dass du merkst, sie haben sich halt richtig Gedanken einfach gemacht mit verschiedenen Stilen, mit Comic-Elementen, irgendwie Gedankenblasen, dann diese Spider-Sense-Zacken und sowas. Und ja, das ist schon
auch
sehr
gut. Auch die Geschichte, dass der Charakter am Anfang des Films mit weniger Frames sich bewegt als am Ende des Films. Das ist nur eine Charakterentwicklung, nicht nur ich sag mal wirklich als Charakter hast, als Protagonist, sondern auch als visueller Charakter, dass das sich visuell auch weiterentwickelt, der Film in der Laufzeit, wie er läuft. Also allein solche Sachen.
Auch ganz geil, also wenn man, also da redet man ja auch über Multiversen und so, und das ist auch mal ganz geil, das ist ja für uns eigentlich überhaupt kein Thema, aber dass es einen schwarzen Spider-Man gibt und es halt jetzt auch Kids gibt, die sich damit halt
identifizieren
können, genau, dankeschön. So, why not? Und dann ist die Musik dazu auch noch sehr passend. Also, ich finde den Soundtrack auch sehr geil, ne? Teilweise von Post Malone und so.
Ja.
Also, sehr cool.
Wenn Superheldenfilme, dann doch bitte so, ne?
Und es fühlt sich auch, also in dem Fall, auch mega natürlich an. Nicht so, wir müssen jetzt noch hier einen casten, damit irgendwie die Quote stimmt, sondern Nee, also so völlig natürlich, einfach da in sein natürliches Umfeld reingepackt und keiner hinterfragt das in der Story.
Ja, und es ist auch einer der wenigen Superheldenfilme, die mal ohne Cameo auskommen in letzter Zeit. Ne? Muss ja in irgendeiner Weise.
Aber Stan Lee kommt drin vor, oder?
Ja, also jetzt, ich meine jetzt nicht Stan Lee Cameo, sondern so ein, ich bin Captain America und ich bin auch da. Ah, so, ja. Ne, also jeder Superheldenfilm, den du in letzter Zeit geguckt hast, der dreht sich ja nicht um den Superhelden, der im Titel steht, sondern keine Ahnung, dann geht's um den Superhelden, der aber dann mit 40 anderen irgendwie noch telefoniert und die dann irgendwie was anderes zu tun haben. Und das war bei dem Film halt nicht, das war mal so schön, wieder aus diesem MCU-Trott irgendwie rauszukommen. Aber ja.
Ja, ich muss den zweiten noch mal sehen, den habe ich noch nicht geguckt.
Den, da habe ich vielleicht schon was vorbereitet. Aber da reden wir ja nicht heute drüber, da geht's ja, das ist ja dann schon Zukunftsmusik hier.
Ich muss noch mal ganz kurz den Cliffhanger machen. Ich freue mich sehr, wirklich sehr auf den Film, den wir später besprechen, weil wir uns, wir haben es gerade noch nicht gesagt, wir haben uns heute schon gesehen. Wir haben uns getroffen und den zusammen angeguckt und das heißt schon was.
Ja, was, ein ganz besonderer Tag. Haben wir uns auf die Couch gekuschelt, einen warmen Tee getrunken und ganz, ganz mit flauschigen Socken diesen Film genossen. Ja.
Ja, das war Platz 5. Wir springen mal in der Kategorie. Die Top 5 zieht sich ja jetzt hier durch. Ich glaube, du wolltest machen Filme, die unverdient auf unserer Liste sind, oder?
Ja, genau. Also wir haben ja hier doch relativ viel, also wir werden ja hier durch alle Genres irgendwie geworfen. Und also, es muss einfach sein. Wir müssen über Filme reden, wo wir denken, was machen die auf dieser Top-Liste? Ne, wir kommen natürlich auch noch zu Filmen, die eigentlich auf diese Liste noch gehören. Das machen wir später noch, aber welche von den Filmen, das ist natürlich sehr subjektiv.
Ja, ne?
Also fühlt euch jetzt nicht bitte beleidigt, wenn wir euren Lieblingsfilm jetzt gleich nennen, aber also ein paar waren schon dabei, wo ich mir dachte, ja gut, okay.
Bei mir auch. Ich fange mal an. Ich habe nämlich auch wieder auf die Bewertung geguckt, um das zu bewerten. Und ich habe geguckt, welche Filme schlechter als eine 7 haben. Also eine 6 oder eine 5. Ich hatte einen nur mit 5 tatsächlich und 1, 2, 3, 4 mit 6. Ich muss aber sagen, der Film, den ich am wenigsten hier auf der Liste sehe, und ich verstehe es immer noch, es gibt wahrscheinlich einen Grund dafür, aber ich kann es nicht verstehen, The Dark Knight Rises gehört für mich nicht auf diese Liste hier. Das ist vielleicht, ich finde ihn ganz cool, ein ganz cooler Superheldenfilm.
Red das nicht aber, schön, das ist kein guter, also das ist ein netter Actionfilm, aber das war auch.
Also der ist nur hier, weil The Dark Knight so weit oben ist, oder?
Ja, safe. Also das, ich frage mich auch nicht. Also das ist von allen Filmen, über die wir heute reden, glaube ich, der schlechteste gewesen. Also ich hab wie gesagt 4 unverdiente Filme und der war bei mir auch ganz oben, weil es ist so beleidigend für den Vorgänger einfach. Das ist, dass wir über den Film auf der besten Liste gesprochen haben, das ist immer noch wirklich
Fragen. Und das tut mir auch leid für alle Filme, die da drunter kommen, weil wir die jedes Mal nehmen können und sagen können, ja, guck mal, der ist doch weiter oben, was soll das denn?
Junge, Citizen Kane ist einfach unter The Dark Knight Rises. Das ist einfach, was ist das für eine Liste? Holy shit, da wird doch kein normaler Mensch auf die Idee kommen, so zu ranken. Nee, never. True. Never. Ja, für mich auch ein Film, den ich ein bisschen, also da habe ich mich schwer getan, ich habe erst überlegt, eigentlich war es cool, den zu gucken, will ich den jetzt wirklich auf so eine Liste tun, aber es war einfach Amadeus. Also im Nachhinein, also der hatte schon was, der Film, ja, er hat Oscars gewonnen und Co., aber also.
Also ich finde ihn nicht ganz unverdient, aber ich finde ihn auf jeden Fall overrated auch. Ja, also ich sehe den auch nicht.
Ne?
Ich glaube, ich hatte dem trotzdem eine 8 gegeben, aber ich sehe den auch nicht so weit oben.
Also, ich meine, der kann ja schon auf der Liste sein, ne? Aber wenn man nochmal scrollt und guckt, was da noch alles auf uns wartet, in den, ich sag mal, 100, 150 bis 250, so in den ganz unteren Rängen, da sehe ich ihn schon eher. So viel hat er jetzt auch nicht beigetragen zu irgendwas. Das war schon cool, mal so Thema Oper zu haben als Film. Naja, was hast du noch?
Für die nächsten werdet ihr mich wahrscheinlich steinigen. Ich bin mit dem Film überhaupt nicht klargekommen. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich das Buch vorher gelesen hatte. Shining. Ich weiß, die schauspielerische Leistung von Jack Nicholson ist so hoch gelobt. Und ja, also er macht das auch gut da. Aber also dieses ganze Buch, wenn ihr das Buch lest, ist es so viel besser, die Geschichte. Und ich fand das Buch schon nicht mega geil, habe ich ja hier auch schon gesagt, dass ich die Umsetzung als Film wirklich auch schwach fand. Und auch, also dieses Schauspiel mit hier, wir haben es letztens noch parodiert mit Red Rum,
hallo. Ich mache auch instant den Finger dann dabei. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist so, ist egal. Ja,
ja, also das war leider irgendwie gar nichts für mich. Hat sich ein bisschen einfach komisch für mich angefühlt.
Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, muss ich ehrlich gestehen, ob Shining auch auf die Unverdient-Liste kommt. Aber ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken hat mich der Film doch visuell so abgeholt, weil ich weiß nicht, verliebe ich mich so ein bisschen in Kubrick, aber auf eine, also ich gucke die Filme nicht wie so andere Filme, wenn wir jetzt über, wenn ich jetzt Into the Spider-Verse nehme, so,
ja, ne? Ja.
Der macht auf eine andere Weise Spaß als ein Kubrick-Film. Und irgendwie, ja, ja. Irgendwie hat das was. Irgendwie mag ja,
Kubrick
ich das.
Ist mehr Kunst,
glaube ja, ich. Ja, 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 das ist so dieser künstlerische Aspekt, die Technik, die dahinter steckt, vielleicht auch die Geschichten, die dahinter stecken, etc. Die gefallen mir doch sehr gut. Und wenn man das aus dem Aspekt betrachtet, ist Shining eigentlich doch ganz geil. Aber ich verstehe das, wenn du rein auf die Story gehst, ist das halt.
Wie gesagt, also es gibt so viel Potenzial innerhalb des Buches, dass ich sage, ey, viel verschenkt und dann auch nicht so weit oben.
Ja.
Und das zweite, viele werden sich auch mega aufregen. Für mich, ich habe den tatsächlich am schlechtesten bewertet, weil ich war richtig wütend am Ende. Habe ich gesagt, ist genau das gleiche wie der erste Film, Alien 2. Fand ich, siehst du auch anders, ich weiß, ist sehr viel Geschmack, aber für mich war es, Mensch, wir fahren dahin, was gibt es da wohl? Mehr Aliens, Mensch, jetzt müssen wir wieder uns retten. Ja, wer hätte damit nur rechnen können?
War das die 5?
Das war die 5. Ja.
Alter, das habe ich schon wieder völlig verdrängt, dass du dem Film 5 gegeben hast, Alter.
Ist auch schon hart.
Boah.
Aber ich erinnere mich auch nicht mehr an viel. Es ist genau, also entweder wir haben ein Alien hier oder wir haben ein Alien da und nee. Oder mehrere oder es war für mich nichts Neues, es tut mir leid. So, Alien gebe ich ihm, kann gerne auf die Liste, aber Alien 2, I don't know.
Nee, da gebe ich dir absolut, also sorry, aber der, also das leider, da bin ich immer noch in eine harte Gegendistanz da. Also,
das ist auch okay.
Das, allein die Visuals und die Brutmutter am Ende und so, also da sind schon viele Dinge aber dabei.
Bei mir zieht das auch nicht so, dass das so Spannung erzeugt, weißt du?
Ja, gut. Aber wie gesagt, das ist halt alles subjektiv. Genauso wie ich jetzt sagen, dass American Beauty nichts auf der Liste zu suchen hat. Finde ich, nee, finde ich,
stimmt,
also
ja.
Mögen
ja.
auch viele den Film, aber ich finde.
Aber ist jetzt
okay.
auch kein Top so und so viel der besten Filme aller Zeiten, oder?
Auf keinen Fall. Wie gesagt, man muss halt sich immer vor Augen führen, es fehlen so viele Filme, ne? Es fehlen so viele Filme auf dieser Liste, die noch nicht kamen, die weiter unten sind, die gar nicht drauf sind und dann hat dann ein American Beauty, was hat er da zu suchen?
Und das heißt ja auch nicht, dass es ein schlechter Film ist.
Richtig.
So, ne? Aber also es gab halt welche, die waren schon noch besser.
Ja, wir sprechen über die besten Filme aller Zeiten und das ist nicht besser als eine 7. Also in keiner Welt ist das besser als eine 7 für mich gewesen.
Aber bedenke, The Dark Knight Rises ist immer besser, weil der weiter oben steht.
Oi, was war Dark Knight Rises nochmal, warte? 69.
70. Oh, okay, ja, hat sich ja alles verschoben.
Ja, achso, das müssen wir auch nochmal ganz kurz erwähnen. Ich habe nochmal alle Folgen, also ich hoffe, dass das auch stimmt. Ich habe mich nochmal hingesetzt und in die Folgen reingehört und geguckt, welcher Platz war der Film, als wir drüber geredet hatten. Die Liste bewegt sich ja die ganze Zeit auch.
Ja, ja.
Dementsprechend ist er jetzt vielleicht, wenn er guckt, nicht mehr auf 69, sondern vielleicht auf 4 oder so, Platz 4.
Was hältst du denn, weil da war ich auch nicht sicher, von Wege zum Ruhm?
Ja.
Aber da bin ich auch, ich muss sagen, ich bin da auch gar nicht mit warm geworden irgendwie.
Der war, also ich muss sagen, Thema Kriegsfilm war ja, wenn man mal noch mal so ein paar Folgen zurücksieht, für mich immer ein großes Problem. Mhm. Wir haben jetzt aber doch relativ viele Kriegsfilme gehabt auf der Liste und somit kann man sich schon mal so ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Ich fand Wege zum Ruhm dennoch mal noch mal was Neues, was noch nicht so oft und häufig angesprochen wurde. Diese ganze Geschichte da mit den was waren das da? Waren das Soldaten, die da verurteilt wurden zu Unrecht
ja,
und so
genau.
Geschichten und dieses Kriegsgericht und so. Also da waren schon viele Aspekte nochmal bei. Also für mich jetzt kein guter Kubrick-Film aus meiner Sicht, da haben wir schon Besseres gesehen.
Ja.
Aber kriegsfilmmäßig spielt er auf jeden Fall doch relativ weit oben. Also der ist mir besser zum Beispiel im Kopf geblieben als so Saving Private Ryan.
Krass. Okay.
Muss ich ehrlich sagen, so von
aber die Normandie-Szene am Anfang, das war
ja,
schon.
Die, klar, die, das ist aber auch das Einzige, den Rest habe ich schon wieder komplett vergessen. Wenn ich
dass sie da durch die Gegend wandern und dann am Ende da dieser Fight an dieser Brücke oder was das war.
Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, aber ich weiß noch, wie der wieder am Anfang dann, wo der Angriff kam und dann rennt da so ein Typ rum und sucht seinen Arm und hebt seinen Arm auf. Boah, das ist so, ey, diese Filme sind so, auch G und Sie, ne? Es ist, war so, auch so viele Sachen, die ich einfach nicht sehen wollte in meinem Leben. Das ist.
Ja, aber, oh. Dann würde mich das mal abhaken, glaube ich, mit unverdient, wenn du da nichts mehr hast.
Ich habe nur noch Good Will Hunting, war auch noch ein Film, wo ich mir dachte, war nett, aber muss ich das jetzt auf die besten Filme aller Zeiten schieben, weiß ich auch nicht.
Ja, und bei mir noch, I'm sorry, aber Prinzessin Mononoke hat mich auch leider gar nicht bekommen. Das war mir dann alles irgendwie zu viel und diese,
das ich hatte ich auch
keine,
fast,
große, dazu, keine ja. große Bindung zu diesem Hauptcharakter und ja, dann mit Geistern und so, das ist, ja.
Prinzessin Mononoke finde ich auch immer besser, wenn ich den gerade gucke, den Film. Ja, also ist einer dieser Filme, wo man dann immer so im Kopf sagt, so, ja, der war ganz okay. Und dann guckt man den Film und findet den direkt wieder besser, weil man sich wieder, ach ja, das war noch und das war noch und das war noch. Aber auch so ein Film, den ich, also bei, wenn ich Studio Ghibli, meine Schublade Studio Ghibli aufmache, dann nehme ich nicht als erstes Prinzessin Mononoke raus, muss man auch einfach sagen. Ne.
Aber ich bin auch, wie gesagt, kein großer Ghibli-Fan, deshalb ist auch einfach nicht mein Geschmack. Aber möchte ich keinem absprechen, ich verstehe, dass viele die richtig abfeiern.
Ich finde, der Platz war schon gerechtfertigt, aber also wie gesagt, ne, Geschmack ist immer anders. Ja, guck mal, dann haben wir das doch auch hier. Ihr dürft natürlich auch unter dem heutigen Post kräftig mitdiskutieren, ja. Wir haben wieder einen Post natürlich auf Instagram vorbereitet, und da dürft ihr natürlich gerne mal drunter schreiben, wo gibt ihr uns recht, wo seht ihr einfach gar keinen Sinn hinter, dass ihr auf der Liste waren die Filme oder vielleicht habt ihr zu den anderen Sachen, die wir heute noch besprechen, noch irgendwas zu sagen. Deswegen gebt uns gerne euren Senf und wir essen den dann.
So, Platz 4. Unsere Top 5. Was hast du auf Platz 4?
Unsere Top 5. Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, was für eine Liste. Ich soll jetzt anfangen.
Ja.
Ja, ich jetzt. Ja, Platz 4 der Filme, die mir am besten gefallen haben von unseren letzten Plätzen, ist ein Film, den ich habe eigentlich nicht kommen sehen. Der stand auch erst auf meiner größten Überraschung, ne? Das machen wir ja gleich noch. Aber ich bin immer noch fasziniert von dem Film. Ich mag den immer noch total gerne. Das ist Dr. Strangelove, also Dr. Seltsam. Oh, okay. Oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ein Film mit dem längsten Titel der Welt irgendwie.
Ja, das aber ist der
so
Borat-Film,
witzig,
der zweite.
Einfach. Ach so, ja, der Borat-Film, aber der war ja nicht auf unserer Liste, aber von unserer Liste zumindest. Der war so witzig, der Film, und so großartig und so kreativ und wie du so ein ernstes Thema so mit so viel Humor behandeln kannst, es war also unglaublich. Ich bin ein großer Fan von Dr. Strangelove und deswegen hat er bei mir den Platz 4 gekriegt.
Naja, okay. Aber war nicht meiner. Ich glaube, der kickt auch in einer anderen Zeit noch mal anders. Also der kam ja 64 raus und ich glaube, da wirkt er auch noch mal ganz anders. Ja. Ich konnte ihn auch ganz lange gar nicht einordnen, weil er ja dann irgendwie immer absurder wurde und man dann erst merkt, okay, es ist halt überzogen und so. Ich fand ganz funny, dass er beide Rollen spielt einfach, also diesen einen Dude und den Doktor. Aber ich war jetzt auch nicht so ganz meins.
Ich fand gerade dieses, dass du in der Mitte des Films erst merkst, dass das überhaupt nicht alles ernst gemeint ist.
Ja, ja. Aber es ist wirklich das komplette Gegenteil zu G und Sie, ne? Also
ja, absolut.
So ein Atomkrieg einfach komplett ins Lächerliche ziehen. So.
Absolut. Aber das ist so die Art und Weise, wie ich mit sowas umgehe, ne? Das ist so meine Bewältigungstherapie. Humor funktioniert bei mir bei allem so. Wenn du drüber lachen kannst, dann ist das alle, dann nimmst du es
einfach.
Aber
da fand ich ihn auch nicht so witzig, weißt du? Also es hat bei mir lange gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, der meint das witzig. Oder das war vielleicht auch der Wunsch dabei. Aber ganz oft dachte ich mir, das ist einfach nur komisch. Also so absurd ist.
Ja, und das ist halt mein Humor. Das ist halt einfach, das ist so, ich weiß es nicht. Ich habe halt auch nicht durchgehend gelacht oder so, ne? Aber ich saß zumindest mit einem Grinsen da und habe einfach den Film verschlungen, wie so ein gutes
Buch. Nee, dafür war mir die Thematik irgendwie zu ernst auch.
Ja, ich habe dann einfach
das nicht ganz lockerer
gemacht. Ja.
Es ist nicht ganz unrealistisch, dass wichtige Themen von Politikern an so runden Tischen völlig absurd besprochen werden. Deshalb. Ja. Aber ja.
Was hast du denn auf Platz 4?
Ja, eigentlich habe ich ein ähnliches Thema. Der große Diktator.
Ja, du hast jetzt hier 5 Kriegsfilme auf dem
Chat. Ja, genau. Ja, also ich fand Der große Diktator so ein Meilenstein. Also während des Zweiten Weltkriegs, gerade diese Rede am Ende, also dass er Stummfilme macht und dann sich dazu entschließt, ich rede jetzt, um das der Welt zu sagen, während der Krieg gerade tobt, während dieser Diktator halt in Deutschland an der Macht ist, sich über ihn lustig zu machen, ihn komplett zu verarschen und dann zu sagen, ey, Menschlichkeit, das ist das Eigentliche, was wir gerne hätten und so. Das fand ich so krass einfach, das wird wahrscheinlich auch nie wieder in der Filmgeschichte kommen.
Hoffentlich nicht, weil das würde bedeuten, dass wir nochmal in so einer Situation stecken wie damals. Also hoffen wir es einfach mal nicht, ne? Ja. Aber ja, ich gebe dir recht. Also die letzte Szene, diese Ansprache an die Menschheit.
Überleg mal, du bist einfach Stummfilmschauspieler und dann sagst du, nee, also das ist mir jetzt so wichtig, dass ich das jetzt sage, dafür werde ich jetzt reden.
Ja. Und gerade auch mit der Gefahr, dass er drauf geht dabei, dass er halt nachträglich dafür gelyncht wird, ne?
Und auch wie er redet. Also es war ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Stummfilmschauspieler gut schauspielern kann und gut reden kann.
Ja,
ne, wenn er sonst viel Slapstick macht, aber er bringt das ja auch so krass rüber, dass man ihm das komplett abkauft.
Ja. Auch emotionale Ansprache, die halt, ich glaube, das war auch nicht geschauspielert, wenn ich ehrlich bin.
Nee, das
bin ich
auch
immer
nicht.
Noch der Meinung, aber
ja, aber auch wie er da mit der Weltkugel spielt oder der andere, der ich glaube Mussolini parodiert und so. Also, ja.
Ja, der Rest war mir leider ein bisschen zu wenig dafür, für meine Top 5 von den Filmen. Deswegen hat das bei mir leider nicht drauf geschafft, ne? Aber trotzdem toller Film, auf jeden Fall.
Ja, Küsschen.
Küsschen aufs Nüsschen hier, Herr Chaplin. Ich weiß noch, wie ich damals, ein bisschen off-topic, war ich mit meinen Eltern als Kind im Urlaub. Und aus irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, warum da eine Statue war, aber in Irland irgendwo, in so einem ganz kleinen Dorf, ob der da herkam oder ob der da mal war, ich weiß es nicht, stand halt eine bronzene Statue von Charlie Chaplin. Und da muss ich auch durchaus öfter dran denken jetzt, wo wir halt so oft Chaplins auf der Liste hatten.
Okay. Also ich sehe gerade, der ist in London geboren. Also
okay, nee, dann war das irgendwas anderes. Vielleicht war er da mal zu Besuch oder weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er dann
der war mal hier.
Und ey, wenn das ein Dorf mit so 50 Einwohnern ist, dann ist das schon das Beste, was in dem Dorf jemals passiert ist wahrscheinlich. Dass der da mal ein Fischbrötchen gegessen hat oder so.
Ja, das stimmt. Ja, krass, okay. dann kommen wir zu einer Kategorie, da bin ich auch gespannt, was du da hast. Die größten Überraschungen auf der Liste. Welche Filme uns überrascht haben, wo wir überhaupt nicht mit vorher gerechnet haben.
Jawohl, und das ist jetzt nicht nur eine schöne Kategorie, wo wir drüber reden, sondern es ist auch gleichzeitig der 42er der Woche.
Ja.
Ja.
True.
Ja.
True. Wollen wir erst sagen, und dann gehen wir nochmal auf die Kommentare ein.
Sollen wir lieber umgekehrt machen?
Wir was können auch umgekehrt davon? Machen. Ja,
umgekehrt, umgekehrt machen.
Okay,
dann machen wir umgekehrt.
Also, Säbelzahnkaninchen schreibt, meine größte Überraschung war Your Name. Anime bin ich gar nicht drin und von dem Film habe ich durch euch erst erfahren. Ich hätte ihn trotzdem niemals nachgeguckt, wenn ihr in der Folge nicht so berührt davon erzählt hättet. Und was soll ich sagen? Der Film war wirklich toll und hat mir noch Tage ist mir noch Tage im Kopf
herumgeschrieben. Ja, genau. auf jeden Fall. Das haben auch so tatsächlich mehr von euch geschrieben. Your Name ist auch tatsächlich auf meiner Liste der größten Überraschungen. Also,
oh, krass.
Selbst eingefleischte Anime-Fans, wie wir hier in den Kommentaren teilweise lesen, wussten nichts von dem Film, was ich auch interessant fand. aber das war auch so, ich habe nichts erwartet von dem Film. Und dann kam so eine wirklich, wirklich bezaubernde, ne, wie du es immer so schön nennst, eine bezaubernde Geschichte, die sehr viel Tiefgang mitbringt und wo der Ausgang doch sehr offen ist, wo du halt nicht so ganz weißt, wo geht die Reise jetzt hin. Fand ich sehr, sehr spannend, ja.
Ja, und sah auch wirklich schön aus, ne? Dieser Komet da über dem See und sowas.
Ja.
Und ich muss auch sagen, bei Ghibli, ich bin immer so ein bisschen depressiv und melancholisch, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, ob es an der Erzählweise liegt oder wahrscheinlich auch am Stil und diese Wesen und so. Es wirkt alles immer so traurig und bedrückend und das hatte ich hier nicht der Fall.
Ja, bei Ghibli ist halt viel Melancholie mit drin, ne?
Das wirkt immer so, also so, der wirkt erst wie so ein Kinderfilm, aber dann wie so ein trauriger Kinderfilm. Und traurige Kinderfilme ist, weiß ich nicht.
Ja, so letzten Glühwürmchen mäßig. Wunderbar. Macht richtig Spaß. Nee, aber ich bin ja nicht so. Für einen Otto-Normalverbraucher bin ich doch relativ viel im Anime-Bereich unterwegs, aber für einen Anime-Fan bin ich relativ wenig unterwegs im Anime-Bereich. Und ich wusste nicht, dass ein Film mich so berühren kann, der nicht von Ghibli ist.
klingt jetzt bescheuert, ne? Aber ich hab, du kanntest ja nichts von davon. Du, ne? Die Charaktere kanntest du nicht, den Artstyle kanntest du nicht. Also ich jetzt zum Beispiel, und deswegen war das so ein kompletter Mindblow-Effekt, wo ich mir dachte, okay, jetzt erwartet mich hier so ein schnulziger Anime, aber nein, halt, stopp, Your Name. Auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja. Und dafür machen wir das ja auch. Zum einen, um diese Filme dann doch mal kennenzulernen. Und zum anderen freut uns das sehr, wenn ihr die dadurch auch kennenlernt.
Absolut. Wie zum Beispiel auch die Lina, Hallöchen. Also abgesehen von dem genialen Live-Erlebnis, was ich natürlich mega gefeiert habe, muss ich sagen, ich bin völlig blind in den Film 2001 Odyssee im Weltraum gegangen. Ich wusste nichts über den Film und habe absichtlich nicht gegoogelt oder so. Und was soll ich sagen, war eine Achterbahn der Gefühle. Ja, trifft's ganz gut. Ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber bin dankbar für dieses Stück Filmgeschichte und dass ich ihn auf diese Art und Weise erleben durfte. Ja, es war unser Live-Event, ne? Das letzte tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Und konntet ihr den Film vor unserer Podcast-Aufnahme im Kino nochmal genießen. Ja, 2001. Also,
aber auch geil, wenn man gar nichts davon so mitbekommt und dann komplett blind reingeht, an den das erste Mal wirklich sieht.
Ja, gerade wenn man halt den Anfang sieht und denkt so, das habe ich alle, kenne ich doch irgendwo her. Und dann auf einmal sind die Affen dann weg und so. Und dann bist du im Weltraum und raffst du überhaupt nicht mehr, was abgeht. Also wenn du wirklich, ohne irgendwas zu wissen, diesen Film guckst, es könnte schon ein bisschen verwirrend sein alles.
Kleiner Fiebertraum.
Ja.
Apropos Fiebertraum, Paint in the Ass hat geschrieben, Requiem for a Dream. Ich mag den Film, aber in meiner Umgebung ist er eher unbekannt. Mit dem hätte ich auf der Liste nicht gerechnet.
Klasse. Ja, der ist auch absolut großartig. Dass ich den vergessen habe, frage ich mich immer noch, wie ich das geschafft habe. Aber beim zweiten Mal gucken ist er mir dann umso mehr ins Gehirn gebrannt. Wie so
den habe ich übrigens auch auf meiner Liste. Also bei große Überraschungen oder größten Überraschungen habe ich den tatsächlich auch draufgeschrieben.
Ah, schön.
Weil ich mit was ganz anderem gerechnet hatte. Ich weiß auch gar nicht, mit was genau, aber
mit einem Film am Strand oder so, wo Leute gucken, wenn man nur sein Plakat kennt.
Ich überlege gerade, in welche Richtung, wahrscheinlich eher sowas in Richtung
Inception vielleicht, so mehr.
Wie ja, so Memento vielleicht auch so ein bisschen oder so. Oder ja, doch, ja. Aber das war ja wirklich ganz anders, ganz intensiv und wirklich wie so ein Drogentrip einfach.
Ich hatte auch wirklich überlegt, der war auch ein heißer Kandidat für meine Top 5, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Ja, verstehe ich auch.
Leider nicht draufgekommen. Aber trotzdem, also Requiem for a Dream, das ist auf jeden Fall, das ist so ein Film, wenn ich mal irgendwann auf einer Filmbörse bin und da ein schönes Mediabook von liegt, Alter, dann greife ich da hin und dann wird der aber sowas von in meinem Regal landen. Aber bis dahin erstmal in meinem Kopf.
Aber geiler Film.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch den Leon, der schreibt, eigentlich so gut wie alle, habe mich vor eurem Podcast nicht mit der Filmgeschichte auseinandergesetzt, aber dafür eine Menge neuer Highlights entdeckt. Zum Beispiel die Verurteilten, aber war trotzdem jedes Mal eine Überraschung. Also der Leon guckt tatsächlich, das finde ich auch, da habe ich mich auch gefragt, wie viele wohl mit uns zusammen die Filme von der besten Liste gucken.
Mhm.
Das halt, ist ja leider das Format Podcast ist immer so ein bisschen unpersönlich. Ne? Wir versuchen das ja immer mit den Instagram-Posts so ein bisschen auszugleichen. Aber das ist so einfach mal interessant zu wissen, wer verfolgt uns hier und guckt tatsächlich mit uns die Filme nochmal. Weil es ist schon eine feine Reise, die wir hier machen, ne?
Das stimmt schon. Ja, das bockt dann auch viel mehr, wenn man merkt, okay, ihr seid auch dabei.
Das war.
Joshua hat geschrieben, ich habe zwar noch nicht alle Filme gesehen, die im Podcast vorkamen, aber am meisten überrascht hat mich American Beauty. Vom Cover und der Idee hätte ich niemals gedacht, dass mir der Film gefällt, aber er hat mich eines Besseren belehrt. Es ist zwar alles weird im Film, ja, und gefühlt ist jeder Charakter ein Soziopath, ja.
Ja.
Aber er hat mich nichtsdestotrotz sehr unterhalten, weil er auch wichtige Themen anspricht. Kevin Spacey ist brillant in der Rolle, auch wenn die Personalie Spacey heute etwas schwierig ist, obwohl er, glaube ich, freigesprochen wurde. Insgesamt 8 von 10, ich glaube, ich fand ihn besser als ihr.
Ja, ich glaube, du fandest ihn wirklich besser als wir. Also kein schlechter Film.
Ich fand
Film,
ihn aber auch ganz, also ich glaube, ich habe dem auch eine
warte mal, was habe ich denn? Jetzt muss ich aber auch mal kommen. Wir werden schon mal über Bewertungen reden.
Ich habe eine 8 gegeben.
Das war bei mir, glaube ich, eine 7 oder eine 6, wenn mich nicht alles täuscht.
Nee, ich fand den
eine
auch
6
gut.
Sogar, ja.
Eine 6? Ja. Was?
Ja, mich hat halt nichts gegeben. So, ich fand das eine interessante Story, aber es ist
stimmt, so. Ich erinnere mich, dass ich den ja auch sehr künstlerisch fand und so ein ganz neuer Stil und sowas und das Amerika dieser Zeit so abbildet und du ja gar nicht so.
Ja, für mich war das so, boah, ja, so, ich habe den Film einfach geguckt und der hat mir einfach wirklich, ja, also keine Kernessenz gegeben, die mich interessiert, ne? Wie gesagt, das ist kein schlechter Film, auf keinen Fall, ne? Alle Filme, die wir hier besprechen, sind auf irgendwie auch berechtigt natürlich auf der Liste. Aber ich weiß auch nicht, also.
Aber, also 5 Oscars hat er gewonnen, die sehe ich jetzt auch nicht.
muss man nochmal sagen. Also. Einer der Filme, die jetzt die Rentabilität der Oscars ein bisschen runterziehen, möchte ich fast schon sagen, aber ist so schlimm jetzt auch wieder nicht.
Nein, so sagen wir das nicht.
Das nicht. Aber was waren deine größten Überraschungen, wenn wir jetzt schon mal den Übergang machen? Vielen Dank für eure Kommentare auf jeden Fall an der Stelle.
Ja, dankeschön. Für mich auch auf jeden Fall Requiem for a Dream. Also hatte ich wirklich gar nicht mitgerechnet.
Ja.
Wer mich auch sehr, sehr überzeugt hat, hatte ich auch vorher gar nicht so große Erwartungen möglich gehabt, war Kapernaum.
Der ist bei mir auch auf ganz, ganz, ganz oben. Kapernaum war für mich absolut, also mit sogar die größte Überraschung.
Ja, auf jeden Fall. Also der Junge, der auch wirklich geisteskrank gut gespielt hat.
Ja, das war heftig. Also der ganze Film war auch so auf so verschiedenen Ebenen einfach heftig, ne? Nicht nur, dass diese Umstände, unter denen der Film einfach entstanden ist, sondern es ist die Geschichte dahinter, die Art und Weise, wie der Film auch aussieht, also einfach visuell auch einfach toll gemacht. Und wie gesagt, dann halt die Schauspieler, die dann einfach gecastet wurden aus dieser Problemregion da. Unfassbar, unfassbar geil.
Ja, den habe ich auf jeden Fall, also ich sehe auch gerade wieder, wie er dieses kleine, also die Story allein, dass er seine Eltern verklagt, weil er sagt, ja, ihr habt mich geboren. So, das ist, ja, und dann mit diesem Baby noch dazu, ach. Ja.
Jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir das mal gerade so auf. Ne? Ich wollte eigentlich auch noch sagen, dass die letzten 42 Folgen unter dem Stern der Epen standen. Ja, wir hatten einige Epen. Wir hatten Lawrence von Arabien, wir hatten Braveheart, wir hatten Infinity War und Endgame. Es war einmal in Amerika hatten wir. Und ich würde fast schon sagen, Kapernaum könnten wir auch dazu zählen, oder? Also.
Boah, nee, da würde ich dir jetzt widersprechen. Das sehe ich jetzt nicht als Epos.
Aber du hast doch irgendwie so eine Definition hochgeladen.
Ja, aber es ist ja kein historisches Ding. Dafür ist das Budget auch zu klein. Die Sets sind nicht opulent genug.
Okay, die Sets, ja, okay. Aber ich dachte so diese historische Bedeutung, weil das ist ja schon.
Aber ich glaube, es muss dann auch eher so, also eine historische Geschichte, glaube ich, sein. Also wenn man jetzt diese Geschichte schon seit Jahrzehnten oder so sich erzählt hätte, weißt du, so dann, glaube ich.
Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich das falsch interpretiert. Aber trotzdem, einige Epen hier auch mit dabei gehabt. Dann können wir das auch mal glänzend erwähnen. Jetzt habe ich schon wieder die Singular vergessen.
Epos.
Das Wort Epen brennt sich einfach nur in mein Gehirn ein. Ja.
Ja, ich hatte noch M. Ja, relativ jung bei uns auf der Liste. Aber ich hatte auch nicht so viel erwartet und ich dachte auch so, boah, 1931, ja, aber es ist dann wahrscheinlich so ein Kritiker-Ding, dass sie das abfeiern, aber ich hatte echt richtig Spaß bei dem.
Ja,
fand ich sehr cool und gerade für die Zeit, dass der auch noch so bockt und so ein Tempo hat und so, fand ich echt
nice. Ich habe mich auch richtig, richtig gefreut auf den Film, ne? Ich wusste schon, was mich erwartet. Ich hatte ja ein paar Videos damals gemacht zur Filmgeschichte, auch zur deutschen Filmgeschichte und da habe ich mich so ein bisschen mit dem Film auseinandergesetzt, geguckt noch nicht. Und deswegen habe ich mich schon sehr, sehr gefreut, aber es ist cool, dass er bei dir auch so geil ankam, ja.
Und dann habe ich noch einen und ich bin mal gespannt, ob du den auch auf deiner Liste hast, weil, also ich fand nicht, dass es der geilste Film war, ich habe den auch nur mit einer 7 bewertet, aber ich hatte gar keine Erwartungen so.
Darf ich raten? Ich ihn,
ja.
3 Idiots.
Ja, genau.
Ja, den habe ich nämlich auch aufgeschrieben.
Also der war doch ganz nice, oder?
Ja, der hat super doch echt geil. Gemockt. Super geil. Also der hat so viel, also war das der erste Bollywood-Film? Ja, ne?
Ja.
Auf unserer Liste. Und Thema Bollywood ist so weit weg von mir tatsächlich. Also er hat ja auch tatsächlich den Ruf, sehr überromantisch zu sein, sehr nicht überdreht, aber
so überzogen, so ein bisschen?
Überzogen, ja, einfach ein bisschen drüber, ne? Ja. Da bin ich jetzt nicht ganz so für, aber Three Idiots war wirklich, also
Der hatte alles. Also der hatte lustig, traurig, dramatisch, wütend, irgendwie alles.
Musik, Spaß, Tanzen, Weinen, also alle Ernst. Emotionen irgendwie in einem Film und dann noch eine wirklich gute Message dahinter, ne? Dass ja in Indien dieser Druck herrscht bei allen Leuten, dass die dieser Leistungsdruck bei Studenten und so, dass dann tatsächlich da auch teilweise Suizide passieren und sowas, was ja auch in einem Film thematisiert, dass man im ersten Moment überhaupt nicht so denkt. Ja. Auch absolute Überraschung. Ne? Also eine Überraschung muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass der Film eine 10 von 10 war, sondern genau, dass man den Film ohne Erwartung reingegangen ist und dann einfach begeistert wurde. Und das waren für mich, und das waren meine drei tatsächlich, es war Kapernaum, Three Idiots und Your Name. Das waren meine drei Überraschungen. Weil bei anderen Filmen hast du natürlich schon so grob ein bisschen mitgerechnet, in welche Richtung das Ganze geht. Und
ja, also Empfehlung, ich, ja. Das denke ich mir halt auch. Also wenn du jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, was habe ich denn die ganze Zeit im Kopf gehabt? 2001 sagst du, da war ja zu erwarten, ja, dass er irgendwie so ein Maßstab ist, dass das schwer ist, da zu sagen, oh, jetzt hat er mich aber überrascht.
Das ist aber überrascht, dass Stanley Kubrick einen guten Film gemacht hat. Also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
Ah, 2001, von dem immer alle reden. Also der war wirklich gut, Mensch.
Ja. Ja, deswegen, ja, und es ist natürlich auch schwierig, eine Überraschung zu produzieren, wenn man den Film schon kannte, bevor man die Liste abgearbeitet hat.
Das stimmt auch. Aber also, da hatten wir wirklich gar keine, also wir hatten ja nicht mal einen Plan, was uns erwartet.
Null.
So weder vom Stil, noch von der Handlung, noch von irgendwas.
Ja. Also, wenn man jetzt mal als Beispiel Joker nimmt, war auch eine Überraschung, aber du wusstest zumindest, worum es geht in dem Film und was dich erwartet. Und also geh mal auf die Straße und frag mal die Leute, ob die drei Filme kennen. Kapernaum, Three Idiots, Your Name. Ich glaube, da gucken dich viele in Deutschland mit großen Augen an. Und dafür machen wir das hier. Ne? Wir picken uns hier die feinsten Perlen aus aller Welt und gib uns einfach den Content, Bruder.
Yes. Ja. So, lass uns weitermachen. Platz Nummer 3 unserer Top 5 der Filme, die wir hier auf der Liste hatten.
Ja. Möchtest du wieder anfangen?
Kann ich machen. Von einem Film, den ich auch ähnlich wie M dann bewerten würde, nach dem Motto, boah, ich dachte eigentlich Kritikerfilm, habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Ja.
Aber ich fand den auch noch mal besser als M. Und ich verstehe, warum der so oft da vorkommt, ist Citizen Kane.
Ah, okay. Ja. War auch ganz knapp auf, weil ich glaube, es ist auf Platz 6 bei mir. Ich glaube, es ist ein Kerl, ist auf Platz 6 gelandet. Okay.
Ja. Also alles wirklich, ne? Montage, also Schnitt, Kameraführung, Schauspiel, dass er die Hauptrolle und Regie einfach macht und das Drehbuch mitgeschrieben hat. Und dass der Film von 1941 ist und halt so wegweisend für ganz viele andere. Und die Sets auch, ne?
Ja.
Also allein dieser Palast und die Story und Vorlage für viele Filme, bestimmt Wolf of Wall Street, der halbe Film beruht dann wahrscheinlich darauf. Also
ganze Filmografie von Martin Scorsese beruht wahrscheinlich darauf. Also, und auf Lawrence von Arabien wahrscheinlich.
Kann man auch fast als Überraschung zählen. Aber und wie gesagt, wie alt war der da? 25
ja,
oder was?
Ja, er war irgendwie Mitte 20, irgendwie komplett irre. Ja,
ja, also
Orson Welles einfach.
Sehr, sehr geil.
Gebe ich dir recht. Das
und am Ende trotzdem eine schöne Message. Also dieses Motiv, was sich dann durchgezogen hat, dass man dann sagt, ja, guck mal, nach all dem.
Da schließt sich der Kreis.
Ja.
Ja, nee, also Citizen Kane muss ich auch, also ich muss sagen, ich war für mich keine Überraschung, dass ich den Film mag. Dachte ich mir nämlich fast schon, deswegen ist er nicht bei meinen Überraschungen gelandet. Aber auf jeden Fall, also absolut zu Recht. Aber die Frage ist, warum so weit unten? Das ist so die einzige Frage. Das ist unverschämt, den auf Platz, lass mich nicht lügen, wo war
99? Also unter The Dark Knight Rises.
Ja, das ist der Maßstab, alles was drunter oder drüber unter Dark Knight Rises ist. Ja, es ist, weiß ich auch nicht, auf Platz 99 gehört er auf keinen Fall hin, niemals.
Also packt ihn irgendwo in die Top 20 oder so, ich würde auch verstehen, wenn er in den Top 10 drin ist, ganz ehrlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist den Leuten dann mittlerweile, ich meine, wir haben ja jetzt auch gerade, wir haben das Jahr 2023 und wahrscheinlich gibt es seit den 40er, 50er Jahren Listen, der besten Filme aller Zeiten irgendwie. Vielleicht hängt den Kritikern und der Allgemeinheit das einfach schon aus den Ohren raus. Wir haben den Film jetzt erst für uns entdeckt, ne? Kann man natürlich auch so sehen, aber.
Ey Leute, wir haben da so einen mega Geheimtipp. Also guck doch mal den hier.
Hier, dieser Herr Kubrick, der wird auch nochmal ganz groß, da bin ich ganz.
Aber ich klicke mich gerade wieder durch die Bilder und er sieht teilweise aus wie Marlon Brando in Der Pate. Wir haben es gesagt, ne? Auch das war die Vorlage, bestimmt. Mit Sicherheit.
Also Inspiration, das finde ich auch immer so schön zu sehen bei den Filmen, wenn wir so durcheinander gucken, ne? Mal auf einer von früher, mal von heute. Du siehst einfach, wer von was inspiriert wurde, ne?
Ja,
du hast teilweise Szenen 1:1 in Tarantino-Filmen, in Scorsese-Filmen, in was auch immer, in Nolan-Filmen einfach 1:1 nachgestellt, teilweise Kamerashots, die ähnlich laufen. Du sagst, dir kommt das irgendwie bekannt vor und dann denkst du nach und denkst dir, ja klar, ey, also natürlich lassen sich dann auch die großen Filmemacher von heute von solchen Klassikern natürlich genauso inspirieren, wie das vielleicht bei den bei uns jetzt ist, ne? Wenn, ne? Ja.
Ja. Ja, schön.
Ich hab ach so, Platz 3. Ja, ja. Ja, wir haben stimmt. So viele Leute, entschuldigt uns, wenn wir heute ein bisschen ins Stocken kommen, aber das ist wirklich einiges, was wir hier durcharbeiten. Und du hattest wieder Sorge, dass wir die Zeit nicht voll kriegen.
Ja, das stimmt.
Platz 3 ist ja bei mir tatsächlich eine Sache, die ich euch auch schon vorher kannte, bevor wir die Liste gemacht haben, aber es ist konnte ich nicht drauf verzichten. Und ist auch eigentlich eher wieder die Serie als der Film, nämlich Das Boot.
Krass, okay. Da hatte ich ein großes Problem, aber da haben wir auch drüber geredet in der Kritik.
Genau, also ich habe ja sowohl die Serie als auch, also nicht die neue Serie, sondern ne, natürlich die Fernsehserie von damals, als auch dir nochmal den Film geguckt. Und die Kritik, die du geübt hast, die war zu Recht an dem Film, ne, dass man halt da nicht so wirklich merkt, dass die den Krieg auch scheiße finden, ne, dass eher so ein Pro-Kriegsfilm war ja eher für dich so der
ja, es, also das Problem ist halt, ne? Man fiebert mit Charakteren, die Nazis sind.
Ja, also ja, das war, genau.
Das war ein Problem.
Und das wird halt, also da merkst du in der Serie viel mehr, dass sie das eigentlich total scheiße finden. Und da hatten wir ja ausführlich drüber geredet, dementsprechend werte ich eigentlich auch eher immer nach Serie, weil das einfach besser war. Der Film, der war ja auch wirklich so viel kürzer. Ich glaube, ein Drittel oder so oder die Hälfte von der eigentlichen Laufzeit der Serie.
Ja, 2,5 Stunden ging der Film und ich glaube, die Serie ging nicht irgendwie
6 Folgen, 6 Folgen Art, ja. Eine Stunde, glaube ich. Ja, okay. Aber ja, Platz 3 auf jeden Fall, weil das ist für mich Filmgeschichte durch und durch. Das ist unglaublich. Das sind so Sachen, da bin ich traurig, dass sowas so selten produziert wird, wo du wirklich das Herzblut und den Schweiß merkst, der dahinter steckt, ne?
Und war ja auch großer Karrieresprung für ganz viele in Deutschland einfach.
Wann ist der Mann? Nein, Mann! Buh, 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 buh.
Ja, oder auch Ochsenknecht oder
Semmelroger oder sowas. Semmelroger, genau. Ja, einige starke deutsche Schauspieler mit dabei. Das ist so die Glanzzeit des deutschen Films, ne? Wenn man das mal so ein paar Perlen hatten wir ja auf jeden Fall.
Ja, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre nach M.
Ja, aber ja. Nee, ist nicht die Glanzzeit, aber wir haben einige Glanzstücke gefunden, ne? Wenn man so
das
Leben der Andere, das Boot, M und so weiter. Da sind ja schon einige, viele deutsche Filme, die auch anders machen als Klassentreffen 1.0. Der hier,
Gott sei Dank,
noch nicht aufgetaucht ist.
Der ist zum Glück auch unter The Dark Knight Rises.
Ja. Ja.
So. Ja, bevor wir Platz 2 und Platz 1 machen, kommen wir zu den Filmen, die wir auch letztes Mal schon besprochen hatten, beziehungsweise die Kategorie, nämlich welche Filme fehlen unserer Meinung nach hier auf dieser Liste?
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich doppel, ne?
Ja, ich auch. Ich weiß auch leider nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich glaube, 2 oder 3 sind auf jeden Fall immer noch nicht drauf.
Ja, aber das ist halt auch der Punkt, ne? Wir haben vor 42 Folgen darüber geredet, dass sie dringend auf die Liste müssen oder da ist nichts passiert. Also, es ist ein Aufruf gewesen, Leute. Wo sind die Filme? Macht doch mal was. Also, ihr habt doch die Macht auf IMDb, das hochzubewerten. Nein, natürlich sowas nicht gemeint. Aber es ist einige Sachen, ich habe es jetzt mal so ein bisschen kategorisiert, damit wir jetzt nicht jeden Film da einzeln auseinandernehmen. Soll ich mal anfangen?
Ja, gerne.
Mir fehlt Edgar Wright. Sowas von auf der Liste. Also, Baby Driver, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim. Von mir aus auch der neue, der letzte Streifen mit, ich habe den noch nicht gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt.
Last Night in Soho?
Ja, Last Night in Soho, genau. Okay. Warum kein Edgar Wright? Also, so einer der größten, nicht der größten, einer der besten Regisseure unserer Zeit und finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
Boah, also finde ich schwierig. Ich gehe da nicht so ganz mit. Also ich bin, bei Shaun of the Dead bin ich auch nicht so gut reingekommen, weißt du? Also ich verstehe, also der kann regiemäßig richtig viel. Das hat man zum Beispiel ja auch bei Baby Driver gesehen. Ich glaube, die Filme sind einfach ähnlich wie bei so einem Oscar-Bait nicht so gemacht für die Liste. Also so ein Shaun of the Dead wird von der Story und von der Machart niemals da landen. Aber wenn er mal so einen ernsthaften Film machen würde, dann glaube ich schon.
Ja, die Frage ist aber, warum müssen es denn immer ernsthafte Filme sein?
Nein, nicht ernsthafter Film, aber also die sind schon sehr albern, weißt du? Also Baby Driver noch am wenigsten, was ich jetzt von ihm kenne. Ja. Aber gerade auch so Hot Fuzz und so, das ist ja schon ein bisschen albern einfach. Und ich glaube, da kriegst du die Leute nicht mit, dass du auf die Liste kommst.
Verstehe ich trotzdem nicht, weil der Film bringt von dem, wie er gemacht ist, so viel Qualität auch mit.
Ja, ne? Ja, ich verstehe das auch schon, aber ich glaube, die Leute bewerten dann einfach anders.
Ja, also jetzt fangen wir nicht wieder drüber an, warum die Filme
nein, fehlen. Okay.
Ja. Dass es an der Bewertung liegt, ist offensichtlich. Aber es
sind einfach die Bewertungen.
Ja, brauchen wir nicht mehr weiter drüber reden, ist doch wunderbar, dann haben wir da drauf abgehört. Nee, aber es ist so, Edgar Wright, der gehört für mich einfach jetzt mittlerweile dazu. Also wenn ich an große Filmemacher unserer Zeit denke, dann ist Edgar Wright einfach vorne mit dabei und er ist noch jung, dynamisch und fit. Ja, der hat noch einiges vor sich, denke ich mal, und wird vielleicht so ein bisschen den Tarantino für mich ablösen, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, ich bin ja auch froh, dass wir ein paar haben. Also Villeneuve ist ja auch einer von den Jüngeren, die sehr gut abliefern. Da kommt schon einiges nach.
Ja, der ist aber jetzt so ein bisschen im Dune-Fieber, ne? Der ist so ein bisschen. Bei dem habe ich so ein bisschen Angst, dass er jetzt James Cameron-Krankheit kriegt, dass er jetzt noch Dune 14 bis 22 noch machen will irgendwann.
Nein, der wird sich ja wieder anderen Filmen widmen, keine Sorge.
Okay, hoffen wir einfach mal. Ja, was hast du denn aufgeschrieben?
Ich kann mein Plädoyer vom letzten Mal nur neu aufmachen. Also warum Scarface immer noch nicht auf der Liste war.
Scarface.
Oh. Ist für mich immer noch der beste Gangsterfilm. Der kommt gar nicht mehr so ganz weit weg. Da werden wir da, glaube ich, ausführlich drüber reden. Aber warum der nicht drauf ist, aber zum Beispiel Departed,
ja, weiß ich auch nicht. Ja, also ich sag mal, letzte Folge war es deutlich, also Folge 42 war deutlich kontroverser, weil da war so viel Scheiß in den oberen 58 Filmen dabei. Also so viel Blödsinn, den man einfach so easy austauschen könnte durch bessere Filme.
Casablanca,
ja. Departed, die üblichen Verdächtigen, was war da noch alles bei? Also so Filme, die du einfach sofort wieder vergisst, wenn du sie gesehen hast.
Das sind ja auch oft keine schlechten Filme, ne? Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob du sagst, ja, der war halt ein guter Film oder auch ein sehr guter, oder ja, der muss auf die Liste der besten Filme aller Zeiten. So.
Und für mich gehört halt auch immer dazu, dass mich ein Film beschäftigt. Und dass in meinem Kopf bleibt. Und das tun die Filme einfach nicht. Wenn du da gerade rauskommst und dann schnell bewertest, klar, dann hast du vielleicht eine 8 oder eine 9 gegeben, aber wenn du, weiß ich nicht, 3 Wochen später drüber nachdenkst, ja, wie war das nochmal im Mittelteil, so, weißt du, das ist so,
und welchen ich auch immer vermisse auf der Liste, ich habe dem tatsächlich eine 10 gegeben, ich bin großer Fan, ich glaube, du findest ihn nicht ganz so gut, aber warum der gar nicht hier drauf ist, verstehe ich null. Also der kommt nicht mal unter den Top 250, ist American Psycho. Also der ist ganz eigen von der Machart, der hat eine ganz weirde Story auch irgendwie, der Christian Bale spielt diesen ekligen Charakter so ekelhaft, diesen überzogenen, das ist so richtig Amerika 2000, weißt du, einfach nur ich-zentriert, Geld zählt, Status zählt, sowas. Und das auf die Spitze getrieben. Materialismus, wer kriegt die geilste Reservierung, wer hat die geilste Visitenkarte, wer hat die geilsten Klamotten, die besten Marken und sowas, wer hat das beste Apartment. Und das auf die Spitze getrieben. Also fehlt mir komplett.
Ja, aber ich habe ja auch meine Probleme mit dem Film. Ich muss den, glaube ich, noch mal gucken.
Also gerade auch nach dem, was wir hier alles geguckt haben, das ist auch so ein absoluter Macho-Film. Ne? Also es geht ja ganz viel um Männer und wie sich Männer sehen und wie sich Männer im Vergleich zu anderen Männern sehen. Und der ist ja von einer Frau gemacht als Regisseurin. Und auch das finde ich geil, ne? Dass die da so einen eigenen Blick drauf geworfen hat. Ne? Guck ihn dir vielleicht einfach nochmal an.
Ich werde ihm nochmal eine Chance geben irgendwann. Das ist, aber wie gesagt, erklärt das vielleicht, ne? Wenn du so als erstes Gefühl, ist schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, aber mein Bauchgefühl sagt mir eher so, meh.
Ja, diese Anfangssequenz, wo er dann aufsteht da in seinem Apartment und seine Morgenroutine, also wirklich 10 von 10.
Aber Rewatches sind richtig und wichtig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe, mal abseits davon, noch mal auf die letzten Folgen zurückzugehen, ich habe noch mal alle Saw-Filme geguckt. Und ich war einfach im Fieber zu Halloween und weiß ja geil was. Und meine Meinungen haben sich wirklich drastisch da geändert. Also es tut auch mal gut, noch mal Filme hier und da noch mal sich noch mal neu anzugucken. Also vielleicht ist dann tatsächlich beim zweiten Mal American Psycho besser. Ja.
Fandst du viele besser oder viele schlechter?
Eher ins Negative bei Saw. Okay. Ja, also zum Beispiel Saw Spiral fand ich, als ich im Kino gesehen hatte, war ganz nett. Jetzt, wo ich alle Filme hintereinander geguckt habe, ist Saw Spiral wirklich mit einer der schlechtesten Saw-Filme.
Aber ich habe das heute mir noch gedacht, dass ich Filme irgendwie, oder es liegt einfach in der Filmauswahl, besser bewerte, wenn ich die im Kino gesehen habe.
Es liegt also bei Saw Spiral, lag es, glaube ich, auch tatsächlich ausnahmsweise mal an der deutschen Vertonung. Ich habe den auf Deutsch geguckt und auf Englisch ist der so anstrengend mit Chris Rock und wie heißt er nochmal hier, Samuel L. Jackson. Weil die, das fühlt sich so lächerlich an. Aber egal, wir wollen nicht über Saw, da können wir nächste Woche drüber reden. Ja. Ne? Dann können wir das ja nochmal reinwerfen. Aber rewatchen ist oft einfach auch mal wichtig. Ne? Das hatte ich bei Shining, das hatte ich bei 2001 und vielleicht habe ich es ja auch bei American Psycho am Ende.
Hast du noch welche oder?
Ich habe noch, warst du durch? Dann,
nee, ich habe noch.
Ach so, ja, dann übernehme ich
aber
mal
ich kann,
einmal wieder.
Ich kann sonst schnell machen.
Ja, wir können uns ja abwechseln jetzt mal einmal hier. Ich habe auch noch ein paar, einige. Ich habe jetzt mal Scorsese aufgeschrieben, Casino und Wolf of Wall Street fehlen mir immer noch.
Wollte ich sagen, Wolf of Wall Street habe ich auch, Casino habe ich noch nicht gesehen. Da sagst du ja auch immer, der ist sehr
empfehlenswert. Ja, da erzähl dir den rein, Alter. Das ist, das ist mein, neben Wolf of Wall Street, glaube ich, mein Lieblings-Scorsese-Film.
Ja, aber also Wolf of Wall Street, pack den hier drauf. Ey, mach doch
ehrlich jetzt. Ja, es wird Zeit. Es wird auch mal wirklich Zeit, ne? Genau, dann übernimm du, komm, machen wir jetzt abwechselnd, bevor wir uns jetzt noch hier wochenlang verzetteln.
Welchen ich auch ganz oft vermisse, weil der ein sehr geiles Psychogramm so unserer Zeit ist, ist The Social Network. Den finde ich auch wirklich ganz, ganz stark, um zu sehen, so ja, also Facebook ist ja so eine Macht auf der Welt, ne? Die haben irgendwie über, weiß ich nicht, 1-2 Milliarden Nutzer, jeder Mensch, bei uns mittlerweile weniger, aber gerade so in Lateinamerika, auch in Afrika und so, nutzt jeder Mensch Facebook, alles läuft darüber. Und was da eigentlich so hintersteckt und wie so ein einzelner Mensch diese Welt ändern kann und dann sich auch verliert in Macht, Geld, vielleicht auch seinen Anspruch irgendwie ändert und so. Und auch krass, dass es dazu halt einen Film gibt. So, das ist ein ganz aktuelles Thema. Oder war es ja damals 2010 noch mehr. Und da kam einer und hat darüber einen Film gemacht. Ich bin sehr gespannt, weil gerade, ich glaube, A24 arbeitet auch an einem Biopic zu Elon Musk. Und da erwarte ich Ähnliches. Also da bin ich auch sehr gespannt. So zu aktuellen Themen, aktuellen Persönlichkeiten, die sehr, sehr viel Macht in diesem Internetkosmos haben. Also fand ich auch 10 von 10,
der
Film.
Der Film war wirklich großartig. Allen voran ist es aber auch ein Fincher-Film, ne? David Fincher.
Ja, genau, ja.
Das muss man sich auch nochmal, also das ist mir auch, ich glaube, jahrelang später erst aufgefallen, dass der Film so gut war, weil es halt ein David Fincher-Film war. Der weiß halt, wie man die Geschichte richtig erzählt. Ich meine, gut, der hat ja nicht am Drehbuch mitgearbeitet, aber auch die Visuals
und alles. Ja, der kann das.
Also,
auch der Soundtrack auch und so.
Ja. Und Andrew Garfield und Jesse Eisenberg, auch, also, ja, gebe ich dir recht, den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, ist auch schon eine Weile her, ne, wann ist der? 2009 oder so?
Ja, und es ist ein bisschen auch die Wolf of Wall Street Geschichte, so einer kommt von unten, arbeitet sich hoch und dann irgendwann gibt's einen Peak und du fällst irgendwie wieder ab.
Ja, und so Filme mag ich eigentlich ganz gerne, gerade jetzt halt so Biopics noch, also mit echten Menschen dabei.
Ja, dann schau doch Citizen Kane, den kann ich auch sehr empfehlen.
Ach was, den kenne ich noch gar nicht, das ist ja gut.
Ist auch ein Indie-Ding.
Aber solche Filme funktionieren auch nicht immer, ne? Ich habe letztens Air habe ich geguckt über diese Schuhe da. Wie heißt die nochmal? Nike Air.
Ne? Über die Schuhe also.
Ja und das oder hier der Tetris-Film, den ich dieses Jahr nochmal geguckt hatte. Das ist ja dieselbe Herangehensweise, aber das hat nicht so im Ansatz so gut funktioniert wie jetzt Social Network. Also das schon meist Masterclass.
Um uns abzurappen, was ganz anderes.
Wobei
der ist es, warum ist der eigentlich nicht auf der Liste?
Wer?
Also es zählt als Fernsehspecial, nicht als Film. Mit einer 8,6 bei IMDb, Bo Burnham Inside.
Ach so, Netflix. Ja.
Ein Ding, also ein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Comedy Special einfach.
Ja, es zählt als Comedy Special, ist eigentlich gar nicht so, ja. Also es ist von Bo Burnham produziert, der ist der einzige Darsteller, der hat Regie gemacht, der hat das Drehbuch gemacht, den Schnitt, die Musik und hat sich während der Pandemie eingeschlossen in ein Zimmer und da das ganze Ding selber produziert. Und das, also, was so ein kreativer Geist produzieren kann, also neben diesen riesen Milliarden, Millionen Dollar Produktionen, einfach nur mit seinem Kopf, einem Keyboard, einer Kamera und vielleicht einem Beamer noch, das ist schon krass auch und so, wie man in seine Gefühlswelt eintaucht, wird auch so ein bisschen gerade wiederentdeckt auf TikTok von der jüngeren Generation, also sehr, sehr empfehlenswert.
Jetzt Bob Burnham oder Bo Burnham in allgemein oder genau jetzt dieses
Nein, das Inside-Ding. Ja.
Ach so. Hm.
Weil er sich ja auch viel mit so den eigenen Dämonen auseinandersetzt. Also er sagt ja irgendwie, er war Comedian, dann hatte er Panikattacken, konnte nicht mehr auf die Bühne und so, war dann in Therapie, glaube ich, hat sich dann wieder so gefangen und dann kam die Pandemie Corona, und da konnte er wieder nicht auftreten und dann hing er halt wieder da mit seinem Kopf.
Ja, aber es ist auch wirklich stark geworden. Muss man, da habe ich auch großen Respekt für, dass man in so einer Zeit dann sowas auf die Beine stellen kann. Da, das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
Ja, aber schade, dass er nicht als Film zählt, weil mit 8,6 wäre er eigentlich drauf.
Wir haben, ich erinnere mich da noch dran, wir haben in Folge 42, so in unserem letzten Special, haben wir genau auch darüber geredet.
Ach, krass. Warum,
da, also meine Theorie war halt, ne, es ist halt kein Film, sondern eher als Special, als Fernsehserie.
Ja, aber es gibt auch noch andere Sachen, die hier später mal kommen auf der Liste. Also da kann man auch drüber streiten, was hier zählt und was nicht.
Absolut, absolut. Aber
so, ja. Was hast du denn noch?
Ich habe noch drei Genres aufgeschrieben mit jeweils Filmen, die dazu passen, die mir fehlen. Zum Beispiel Musikfilm fehlt mir. Den hatte ich zwar auch in der letutzen Folge erwähnt, aber es ist einfach La La Land immer noch. La La Land fehlt.
Einfach. Ja. Ich habe Whiplash, aber ich sehe La La Land auch irgendwo hier auf der 250.
Ja, auf jeden Fall. Und was auch fehlt, sind die Blues Brothers. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber nee,
leider nicht.
Auch ein heftiger Klassiker, der natürlich jetzt filmisch gesehen jetzt nicht in die Top 50 gehören, meiner Meinung nach, muss man einfach sagen, aber in die Top 100 hätte ich den schon gesehen, gerade wegen den ganzen Cameo-Auftritten, die da drin waren, so unglaublich viele Musiker aus der damaligen Zeit und dann einfach musikalisch auch einfach ein toller Musikfilm, das mit so der Urvater der Musikfilme, wenn es nicht schon Filme davor gegeben hätte. Dann habe ich bei Horror zwei Filme, die mir auch fehlen. Also Horror allgemein sehr wenig vertreten leider auf unserer Liste. Mhm. Ich glaube, Aliens war der einzige Horrorfilm jetzt in den letzten, ich meine doch, ne?
Müsste, ja.
In der letzten Phase unseres Podcasts. Ich habe aufgeschrieben, Der Schacht und Der Exorzist sind auch zwei Filme, die absolut auf diese Liste gehören, in die Top 100.
Boah, also, ich habe den Schacht auch mit einer 8 bewertet. Ich fand den auch sehr, sehr stark.
Ja.
Da, manchmal ist halt die Frage, ist es so ein Bestenlistenfilm oder ist es einfach nur ein sehr guter Film?
Die Frage ist, was ist ein Bestenlistenfilm?
Ja, also für mich also, müssen die so eine gewisse Tragweite auch einfach haben, weißt du?
Ja, aber ich finde es, also ehrlich gesagt, finde ich es schwieriger, einfach einen Film auf die Bestenliste zu scheißen, weil irgendein Regisseur das gemacht hat oder weil das eine Fortsetzung von einem Film war, der auch schon drauf war, so Herr der Ringe, Dark Knight-Style, weißt du, oder Avengers oder weiß der Geier was, dass das einfach dann noch und noch und noch mal draufsteht oder zum 20. Mal dann irgendein Film. Ich meine, so krass hatten wir es ja noch nicht. Aber Der Schacht hat alles mitgebracht für mich, was eine absolute großartige filmische Überraschung mitbringen sollte. Eine neue Story, großartige Schauspieler, visuell einfach nur der Hammer, spannend bis zum Schluss und bleibt dir wirklich im Kopf, der Film. Also wenn ihr den Schacht noch nicht gesehen habt, ist halt so ein, ja, so eher so Thriller im Übergang zu Horror, so kann man fast schon sagen. Also kein Horrorfilm, kein klassischer, aber
ja, der wird bei IMDb als Horror Science Fiction Thriller
okay.
gelistet. Also, aber der Exorzist auch mit 8,1. Ich habe den jetzt nicht gesehen, aber eigentlich so ein Klassiker.
Ja.
Dass er da nicht ist. Naja.
Das ist halt so, irgendwie so, Thema Horror wird so weggedrückt irgendwie von allen anderen Genres. Finde ich ein bisschen schade. Aber der Exorzist ist halt auch abseits vom Horror einfach ein fantastischer Film. Also mit was für Ideen und Elementen, die da gespielt haben. Unfassbar. Und bei Action habe ich jetzt auch noch, das sind meine letzten beiden, immer noch fehlt Mad Max Fury Road. Immer noch nicht auf der Liste gewesen.
Ja.
Und was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist The Raid. Ich glaube aus Indonesien oder so. Indonesischer Film.
Okay.
So heftig. Einer der besten Actionfilme, die ich je gesehen habe.
Gibt's gar nicht auf der Liste. Mad Max kommt ganz weit unten irgendwo.
Boah, es ist sehr, ich verstehe, warum ich verstehe ich nicht. Ja. Aber gut, das ist das Game, was wir hier spielen, ne? Da muss man dann auch mit klarkommen.
Das stimmt, ja. Gut, lass uns ein bisschen Tempo machen. Wir haben ja noch einen ganzen Film auch. Kommen wir zu Platz 2 unserer Top 5 der besten Listenfilme von Platz 59.
Auf IMDb.
willst du, soll ich?
Ich würde mal gerne wissen, ob wir mal einen Film haben, der sich überschneidet. Vielleicht ist er das jetzt. Ich fang mal einfach an.
Ja.
Mein Platz 2 ist Oldboy.
Ah, krass, okay.
War für mich auch keine Überraschung. Ich kannte den Film schon vorher, aber ich liebe den einfach. Oldboy ist durch und durch einfach alles, was unsere Reise hier ausmacht, an, wenn man nach einem guten Film sucht, der out of the box arbeitet, nicht also auf den Mainstream scheißt und mal was anderes ist und einfach komplett wahnsinnig auch irgendwie ist, dann ist es Oldboy. Also, und bitte nicht das US-Remake.
Bitte ja. Nicht.
Das, ne, schön. Das ist halt Japan, Korea, ich weiß gerade gar nicht mehr. Das Original bitte gucken. Ja, das ist für mich Platz 2 auf jeden Fall.
Das ist Japan, oder? Jetzt bin ich.
Komm, wir gucken noch einfach nach.
Oldboy. Oldboy.
Ist ja nicht so, als hätten wir das schon hier alles durchgekaut. Ne? Ist gut, dass wir solche.
Ja, wirklich, jetzt. Südkorea.
Korea, ja. Okay.
Das wird, ja, natürlich, klar. Ja, ich habe auf Platz 2, und ich habe mich gewundert, dass du den noch nicht genannt hast, oder du hast ihn auf 1. dem vielleicht besten Filmbösewicht aller Zeiten, Tarantino und natürlich Til Schweiger. Ich habe Inglourious Basterds auf die 2 gesetzt.
Ja, ich will nicht spoilern, aber er ist nicht auf Platz 1 bei mir. Er ist nicht
echt?
Auf Platz 1 bei mir.
Ach, nicht? Okay, ja, ah, krass. Ist nicht auf dann der ist Liste, er ja gar nicht auf der Liste. Ja, für mich auch so ein Abfeiern von Kino.
Ja.
Auch das Kino so als Element dann da drin. Ja, krasse Schauspieler. Christoph Waltz, wirklich gottlos gut einfach.
Komplett irre, ja. Das stimmt.
Und auch, der hat auch alles. Der ist spannend, der ist dramatisch, der ist aber auch lustig hier mit, wo die drei auf einmal auf Italiener plötzlich machen, weißt du? Dominic De Coco.
Ja, der Film ist fantastisch, aber irgendwie nicht der beste Tarantino-Film.
Doch. Also für mich ist das der beste Tarantino.
Also bei mir ist er im Mittelfeld, wenn man jetzt nur die Tarantino-Filme bewertet, aber ich liebe den Film trotzdem. Ne? Also heißt ja nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ich mag die anderen Tarantinos halt einfach nur lieber. Das ist einfach das Ding.
Ja, okay. Ja.
Aber mag auch wieder diese Kriegsthematik sein, die bei mir dann wieder raus.
Ja, das kann auch sein.
Das ist ja immer so ein Problem. Aber ja, verstehe ich. Platz 2 bei dir. Inglourious Basterds mit Til Schweiger. Ein Til Schweiger-Film.
So, bevor wir zu unserem Platz 1 kommen, wollen wir uns zu unserem großen Special-Film kommen.
Ja. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ey, aber eben, ganz kurz, bevor wir jetzt sagen, was es ist. Es war der Neujahresvorsatz von uns in unserer Silvesterfolge.
Ach echt?
Wir haben es gemacht. Ich habe den völlig vergessen, den Neujahresvorsatz. Den habe ich vorhin beim Durchklicken für die Liste, haben wir das nochmal so am Rande erwähnt, dass wir uns endlich mal vornehmen, diesen Film zu gucken. und wer jetzt immer noch nicht weiß, welcher Film es ist, Timon, bitte übernehmen.
Der 42 Special Film. Jeanne Dielmann aus dem Jahr 1975 von Chantal Ackermann.
Le Special de 42. Jean Dielmann. Ich weiß, wir wissen immer noch nicht, wie die heißt.
Jeanne hieß sie.
Oder Jean Dielmann. Scheiße, wie wird das nochmal? 23 Quai du Commerce 1080p Brüssel oder so. Der Originaltitel ist komplett irre einfach. From the year 1975. And the director is Chantal Ackermann.
Oder Ackermann.
Ackermann.
Keine Ahnung.
Ja, egal, ist Belgierin wahrscheinlich oder Französin.
Ja, die haben tatsächlich geguckt. Jeanne Dielmann.
Ein Jahr hat es gedauert. Ein Jahr. Wir haben ein Jahr. Also, wir müssen, glaube ich, bevor wir jetzt anfangen, Leute, die uns noch nicht lange verfolgen, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, was ist jetzt so lustig daran? Wir haben, oder Timon hat halt vor über einem Jahr eine Liste mitgebracht vom Sight & Sound Magazin. Die küren, glaube ich, alle 10 Jahre. Ja, ne? Mhm. Die besten Filme aller Zeiten. Und das ist ein großes Ding in der Filmindustrie. Also dieses Magazin ist schon eine sehr bedeutende Geschichte. Und die haben diesen Film, wir nennen ihn so schön Jeanne Dielmann, weil wir immer noch nicht wissen, wie die Frau ausgehört. Also Jean, wissen wir schon?
Jeanne,
aber der Nachname wird im Film nie genannt. Also keine Ahnung, ob die Dielmann oder Dielmann oder Dielmann, keine Ahnung. Und warum ist das so ein Ding? Die ist einfach auf Platz 1 dieser Liste gelandet, noch vor Citizen Kane, dem Paten oder weiß der Geier, welchen Film euch überhaupt einfallen. Die habt alles abgeräumt und es geht einfach um eine Hausfrau, die...
Ja, soll ich hier mal die Dings vorlesen?
Ja.
Wo habe ich da? So. Eine einsame, verwitwete Hausfrau erledigt ihre täglichen Aufgaben, kümmert sich um ihre Wohnung, in der sie mit ihrem Teenager-Sohn lebt und macht gelegentlich einen Trick, um über die Runden zu kommen. Und es, also der Film geht 3 Stunden 22. Ja. Und wir haben uns immer darüber lustig gemacht, dass da werden ja einfach nur 3 Stunden Schnitzel passiert.
Paniert.
Ja, genau. Also man sieht einfach nur sie in ihrem Alltag. Mhm. Kamera auf einem Stativ, wenig Schnitte, keine Musik, kein Gerede. Und dann steht sie da und kocht 5 Minuten Kaffee. Ja. Einfach so. Ja. Das ist die Szene dann. Und dann gibt es eine Szene, wie sie Schnitzel paniert. Und dann gibt es eine Szene, wie sie einkaufen geht. Also sie geht auch mal raus aus der Wohnung. Oder, keine Ahnung, wie sie abwäscht. Einfach so.
Ja. Und oder mit ihrem Sohn am Tisch sitzt und die reden einfach auch nicht miteinander. Die starren auf ihr Essen und essen einfach.
Ja, das ist so bedrückend. Also der Film ist aufgeteilt in 3 Tage und es fühlt sich auch an wie 3 Tage.
Ja, also um die Geschichte aber abzuhandeln, wieso das jetzt so ein Ding hier ist. Wir reden seit einem Jahr darüber, dass wir diesen Film endlich mal gucken. Wir erwähnen immer wieder, das ist für uns die lustige Frau, die 3 Stunden lang Schnitzel paniert. Es ist... Also ich habe die DVD extra geholt für was weiß ich wie viel Euro, keine Ahnung, wie scheiß teuer diese DVD einfach war, weil einfach nirgendwo zu finden. Es ist einfach das 42-Podcast-Mysterium, was wir jetzt hier heute mal endlich auflösen und mal endlich sagen können, was ist an diesem Film einfach dran, warum ist der auf dieser Liste und wieso zum Teufel ist er dann nicht auf der IMDb-Top-List drauf?
Ja, komisch.
Übrigens, ich musste vorhin, als du... Ich habe, bevor wir angefangen haben, nochmal geguckt, ich musste so lachen. Der ist auf der anderen Top-Liste, die wir haben, ne? Also diese über 1000 Filme, diese Metaliste aller Plattformen, die ist einfach auf Platz 504. Oh. Jetzt mal Butter bei die Fische. Warum ist dieser Film auf Platz 1 der Side-End-Song-Liste?
Ich glaube, es war ein Troll. Ich glaube, irgendeiner mit viel Reichweite hat gesagt, Leute, alle Filmkritiker, die gerade zugucken, machen den einfach mal auf 1, komm schon.
Oder einfach so eine Welle. Ich wette nicht, dass ihr den Film auf Platz 1 wählt, da glaube ich nicht. Ich wette 50 Mark wette ich darauf. Ja, ich,
Aber man muss dazu sagen, also erstmal bin ich sehr dankbar, dass wir den zusammen geguckt haben, weil ich glaube, wenn ich den alleine geguckt hätte, wäre ich durchgedreht. Ja. Aber dadurch, dass wir den zusammen geguckt haben, war es erstmal witzig.
Ja.
Und wir haben die ganze Zeit versucht, diesen Film zu analysieren, weil kannst ja machen, das redet ja auch keiner, das passiert du verpasst ja nichts.
So ein Sturmfilm eigentlich, ne? Man hätte eigentlich auch so Texttafeln zwischendurch einblenden können.
Es gibt Text, aber der passt bestimmt auf eine Seite
des
ganzen Films, so. Aber dadurch, dass der so langsam erzählt und so wenig auch zeigt, fängt man an, alles sich anzuglotzen und alles zu interpretieren. Du die guckt einfach nur, du denkst dir, guckt sie jetzt traurig, guckt sie jetzt wütend, hat sich was geändert, stand das schon immer so im Hintergrund, guck mal, wie das aussieht, warum macht sie das denn jetzt so, hat sich da nicht was geändert oder sowas?
Und das waren nicht nur Gedanken, die wir hatten, wir haben auch darüber geredet, aktiv.
Ja, ja,
ne, so, genau. Stand die Kaffeekanne nicht vorhin auch da? Oder, warte mal, ist sie gestern nicht zu dem Laden einkaufen gegangen und warum ist sie jetzt heute, also es ist komplett irre, worüber man redet, wenn man diesen Film guckt.
Und es kann natürlich auch sein, dass wir vollkommen überinterpretieren, ne? Ja. Aber man muss dazu sagen, es gibt tatsächlich eine Charakterentwicklung, die ganz, ganz dezent eingeführt wird, wirklich, ne? Oder zu sehen ist, aber ihr Charakter verändert sich, da ist mal plötzlich irgendwie ein Knopf auf, den sie vergisst, da fällt plötzlich mal ein Löffel runter und das sind so Kleinigkeiten, wo du nie drauf achten würdest sonst, aber weil nichts anderes passiert, und du hast es gesagt, da passiert nichts ohne Grund in diesem Film, ist das halt auch irgendwie wichtig und gehört dann dazu. Und alles, was sonst so in noch mehr und noch krasser und noch heftiger dargestellt wird, ist hier so auf so ein Minimum. Weißt du, so ein Schnauben aus der Nase ist so, boah, was denkt sie nur? Was geht ab bei ihr?
Ja, halt wirklich, so auch die Atmung von ihr. Die hat die ganze Zeit, ne, also diese Perfektion, die in dem Film steckt, auch im Schauspiel, jede Änderung an dem, wie sie sich gibt, wie sie sich verhält, ist Interpretationsspielraum. Also du denkst wirklich bei allem nach, was hat das zu bedeuten? Warum schüttet sie den Kaffee jetzt weg und macht neuen? Woran kann das jetzt liegen? Hat das irgendeinen Grund? Schmeckt der Kaffee nicht mehr? Warum schmeckt ihr der Kaffee nicht mehr? Warum ist sie dabei so traurig?
Aber es ist eigentlich krass, weil sie den ganzen Tag, also sie hat nicht wirklich was zu tun, aber hat den ganzen Tag was zu tun.
Ja,
mit Essen machen, mit Aufräumen, mit Einkäufe und so. Und der wurde ja Mitte der 70er, 75 gedreht. Und du merkst, das war ganz oft der Alltag ganz viele Hausfrauen, die ganz alleine waren, zu Hause saßen, nicht wussten, was sie den ganzen Tag machen sollten und sich dann irgendwie beschäftigt haben. Und alles, was sich in ihrem Leben richtet, oder so, das ist ja auch der feministische Ansatz dieses Films, ist von Männern bestimmt. Also entweder für die Männer, die dann zu Besuch kommen, oder ihren Sohn. So, ne?
Der Trick. Macht's.
Der kleine Trick.
Wir können es ja mal auflösen. Der gelegentliche Trick ist, dass sie Teilzeitprostituierte ist. Was auch immer das mit einem Trick zu tun hat, kann ich dir auch nicht erklären. Aber sie kommt halt nur über die Runden, weil sie tatsächlich Sex für Geld anbietet. Und auch das ohne was zu sagen. Also es klingelt, der Mann kommt rein, sagt Bonjour, dann gehen die ins Schlafzimmer und dann kommen sie da wieder raus.
Aber auch nur so einer pro Tag. Also es ist jetzt nicht, dass ja Kundschaft ist groß, sondern so, ja. Und das ist schon irgendwie, dann fängst du halt an zu grübeln, ne? Weil das ganz bedrückend dann irgendwie ist, wenn du denkst, okay, das ist für ganz viele Frauen so der Arbeits- oder der Alltag gewesen. Du hast keinen Ansprechpartner vielleicht, ne? Du bist ganz alleine, immer nur du. Es gab ja auch keine Handys, die Frau hat keinen Fernseher, es läuft kein Radio, die ist einfach nur die ganze Zeit leer. Und da.
Hat eigentlich nur gefehlt, dass eine Uhr die ganze Zeit am Ticken ist. Aber ich glaube, dann wird es wahnsinnig werden auf 3 Stunden Laufzeit.
Richtig. Und es gibt auch so Momente, so gegen Ende, da hat sie einmal nichts zu tun und sie weiß nicht, was sie dann machen soll. Und sie sitzt einfach nur rum. Sie sitzt, also die Szene geht bestimmt 4 Minuten oder was.
Absurd, ja.
Und sie sitzt einfach nur.
Und das Absurde an der Sache ist halt, man kann sich ja drüber lustig machen, dass sie da jetzt einfach 4 Minuten sitzt, aber in dem Moment fühlst du so hart mit dieser Frau, und das ist für mich auch im Prinzip die Erklärung und der Kern des Films. Das ist der feministischste Film, Entschuldigung, ein schweres Wort, den ich je gesehen habe. Also du kannst nicht besser als dieser Film erklären, was in einer Hausfrau in den 70er Jahren vorgeht. Du kannst nicht besser, also in Worte können nicht erklären, das, was man mit dem Film, wenn man sich da wirklich drauf einlässt, ne, ist halt immer auch eine Grundbedingung, weil der Film ist 3,5 Stunden lang, es passiert nichts.
Du darfst auch nicht am Handy daddeln oder sowas.
Du musst wirklich dich auf diesen Film einlassen, dann fühlt man richtig, wie diese Frau einfach vereinsamt, wie diese Frau in diesem Alltagstrott gefangen ist, nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, wenn sie Freizeit hat, die einfach aus Prinzip die trifft eine Freundin irgendwann mal draußen, wenn sie einkaufen war, die fragt, sollen wir morgen mal einen Kaffee trinken gehen, und sie hat keine Zeit, was ja absolut eine Lüge ist.
Sie sagt, sie hat diese Woche keine Zeit mehr.
Ja, ich habe diese Woche keine Zeit mehr, was offensichtlich eine Lüge ist. Und also ich meine, Gott sei Dank haben sich die Zeiten natürlich jetzt geändert, aber ich glaube, damals der Film wurde auch nur von Frauen produziert. Ich glaube, da waren auch nur Frauen dran beteiligt, außer jetzt vielleicht der Sohn, der da mitspielt. Und das macht ihn für mich quasi zu einem der wichtigsten feministischen Filme, die wir bisher hier sehen durften. Natürlich
gibt es sicher
noch andere, aber
man muss es aus einem künstlerischen Anspruch, glaube ich, sehen. Also wenn der jetzt in so einer Ausstellung laufen würde, ne? Also jetzt nicht als, ey, ich gehe mal da rein und hab Spaß. Aber genau deswegen funktioniert der auch auf diese Weise. Also, weil jede Kleinigkeit für uns so eine große Veränderung ist, für sie ja auch. Also, wenn sie mal zum Schuster gehen muss, ist das für die ein Riesending. Und wenn für uns irgendwie der eine Löffel weiter rechts liegt in dem Film, ist das für uns auch ein Riesending, weil endlich mal was passiert.
Oder dieser beschissene Stuhl, der einfach immer wieder weg ist und wieder da ist.
Es gibt ein Mysterium. Es gibt ganz oft sind Kameraperspektiven in die Küche rein, wo man einen Tisch und 2 Stühle sieht. Und manchmal steht da nur ein Stuhl und manchmal wieder 2. Und man weiß nicht, wo dieser Stuhl hin ist. Und manchmal, also es wird nicht erklärt, wo ist der Stuhl hin? Warum steht er da wieder? Warum ist er nicht da?
Geworden,
auch hintereinander direkt. Also
und es alles wird in dem Kontinuität. Film, ja, alles in dem Film ist halt so gut durchdacht. Also alles, du denkst halt, jedes Detail, was da irgendwie passiert, ist absichtlich so. Und so oft, wie dieser Stuhl auf einmal weg ist, Ich habe die ganze Zeit versucht, das irgendwas reinzuinterpretieren, aber ich habe es nicht hingekriegt.
Ja. Und ich wollte auch noch sagen, also dadurch, dass ja diese Erzählweise wählt, ne, wie zum Beispiel, ja, guck mal hier, jetzt ist eine Winzigkeit für uns genauso relevant wie für sie in ihrem Alltag, wirkt das auch noch mal krasser als Zuschauer, wenn sie da sitzt und nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, weil wir das ja in Echtzeit genauso spüren. Also du kannst, wenn du das jetzt durch Montage und so zeigen würdest und dann traurige Musik drunter und so, können wir das nicht so nachvollziehen, wie wenn wir sie einfach minutenlang anglotzen und genauso empfinden, dass jetzt wirklich es leer einfach. Also passiert nichts. Es ist nichts an Inhalt. Du denkst über nichts nach und so. Und das ist ein auf jeden Fall weirdes Stilmittel, was ich noch nie so gesehen habe, aber es funktioniert.
Ja, 10 von 10 hat es funktioniert. Also, wie gesagt, wir haben den Film geguckt, wir haben uns die ganze Zeit über diese Frau unterhalten und überlegt, so, warum macht, also du fängst halt an mit dieser Frau mit so viel, mach doch was aus deinem Leben, was ist denn los und warum geht's dir denn schlecht und weißt du, und du siehst halt, am ersten Tag ist auch die Perfektion da, ne, alles sitzt, ihre Haare sitzen, jeder Knopf ist an der richtigen Stelle, jeder Schritt, jeder Handgriff sitzt etc. und mit jedem Tag, wo es weiterläuft, es sind nur so Kleinigkeiten, ne, wie du gerade meintest, dann fällt mal ein Löffel runter oder ihre Frisur sitzt nicht richtig oder so, aber du merkst, irgendwas ist da im Argen. Und da ist eine Faszination für mich hinter diesem Film. Da hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Leben nicht. Also, wenn ihr wirklich, also den Film, guckt den bitte nur, wenn ihr Bock auf den Film habt. Wenn ihr Bock auf diese außergewöhnliche, also das ist nichts für einen lustigen Freundesabend oder für ich guck mal nach der Arbeit nochmal einen Film. Das ist wirklich Kunst, die man sich anguckt. Das ist Arthouse.
Ja, ich glaube, wenn man den auch so abends guckt, nebenbei, dann schläft man ein, weil passiert wirklich nichts. So.
Ich glaube, alleine gucken kannst du den auch nicht. Ich glaube, dann nickst du echt weg. Also ich glaube, dieser Dialog, den wir hatten, ich glaube, der ist wirklich wichtig.
Allein schon so kleine Elemente wie diese Bierflasche, die auf den Tisch gestellt wird und voll wieder zurückgestellt wird, weil das gehört einfach dazu. Du stellst sie da hin und dann wird die wieder weggeräumt. Jeden Tag.
Oder du siehst einfach, das sind auch so Situationen, du siehst einfach, wie diese Frau in Ruhe sich die Kartoffeln da schält. Dann zerkocht ihr die Kartoffeln aus Versehen, schmeißt sie weg, macht neue Kartoffeln, gibt sich da eine Mühe, läuft zum Laden und macht der, weiß der Geier was. Und dann kommt ihr so nach Hause, ich stell das Essen hin und der lässt die Hälfte liegen. Und dann denkst du dir auch so, du dreckiger Hund einfach. Du dummer Wichser einfach. Wirklich. Und du fühlst diesen Schmerz in diese Frau. Es ist so unglaublich, das habe ich in dem Film noch nie gehabt.
Ich weiß nicht, ob sie das als Schmerz fühlt oder ob ihr das auch mittlerweile egal ist, weil sie
wahrscheinlich
einfach so leer ist.
Ja, wahrscheinlich. Also, es war auf jeden Fall wirklich eine Reise und
ich muss sagen, auch das Element am Ende fand ich dann auch nochmal stark. Also
aber da spoilern wir mal nicht so viel. Da sind einige Sachen, die mit denen man nicht so rechnet, die da noch passieren. Allen voran der älteste Jugendliche aller Zeiten.
Es kam ein Mann rein und wir haben bestimmt 5 Minuten überlegt, ob das ihr Mann oder ihr Sohn ist.
Und dann lesen wir bitte danach, es sollte ihr 16-jähriger Sohn sein, der aber zu dem Zeitpunkt schon 25 war, der Schauspieler. Und das siehst du halt, der sah auch älter als 25 aus, wenn man ehrlich ist.
Ja, der hatte auch so einen grauen Pulli und so eine Aktentasche und so. Also der sah wirklich nicht aus, als käme er aus der Schule.
Nee, überhaupt nicht. Ach ja, aber wirklich, also das ist wirklich, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass der Film uns wirklich so beschäftigt die ganze Zeit. Ja. Auf die Laufzeit auch und die dafür, dass der Film 3,5 Stunden geht, du hast das halt einfach nicht gemerkt. Also das zieht sich natürlich wie Kaugummi, aber du lässt dich ja auf diese Langeweile ein. Du sagst ja, wenn du den Film anmachst, weißt du guckst jetzt 3,5 Stunden, vielleicht einen Film, der in 3,5 Stunden 12 Schnitte hat, irgendwie gefühlt, wo nichts passiert, wo keine Story hintersteckt, wo der Alltag einer Hausfrau beleuchtet wird. Aber diese Faszination, die du entwickelst, ist so Reality-TV einfach so.
Ja, es ist, wirklich.
Du nimmst das Asoziale aus dem Reality-TV und stellst wirklich 1:1 dar, das Leben einer Hausfrau. Und das haben wir bei diesem Film. Und wirklich, wenn ihr euch den Film drauf einlasst und euch reinzieht, viel Spaß dabei, wirklich. Also es war außergewöhnlich. Das muss man dem Film lassen.
Dann guckt ihn vielleicht mit anderen Leuten zusammen, irgendwie, falls ihr irgendwo die DVD oder so herbekommt.
Ist er mittlerweile auf YouTube gelandet? Damals war er ja, ich guck mal gerade.
Der war ja dann immer wieder gelöscht, ne?
Ja, der wurde damals gelöscht. Deswegen hatte ich ja die Dingens gelöscht, die DVD gekauft. Aber sieht nicht so aus. Er findet da nur Ausschnitte von den ganzen Filmen leider nicht mehr.
Schade, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir das zusammen gemacht haben.
Es war wirklich so ein schönes Gefühl, als der Abspann lief. Ja. Das ist so wirklich, als hättest du so eine Aufgabe so ewig vor dir hergeschoben. So jahrelang hast du dein Fenster nicht geputzt und dann auf einmal kannst du wieder durchgucken, weißt du? So, ich hatte so einen Aha-Effekt, als wir durch waren.
Aber wirklich, warum der da oben auf der Liste ist, ich verstehe es echt immer noch nicht.
Platz 1 einfach.
Von der beste Film aller Zeiten, so ein Anti-Film. Der bricht ja mit allem. Du hast ja keinen. Ja. Kein Spannungsbogen, keine Einführung, keine Exposition oder nichts, gar nichts.
Da wird auch nichts erklärt. Also wie gesagt, ihr Nachname wird nicht mal erwähnt in dem Film. Ja. Nur ihr Vorname wird einmal kurz erwähnt und dass sie eine Schwester in Kanada hat
Und das war's. Und dass ihr Mann halt gestorben ist. Mehr weiß man
aber
eigentlich auch nicht.
Ne? Auch krass fand ich, also du hast ja diesen Blick und denkst dir so, boah, diese, also es geht wahrscheinlich ganz vielen Hausfrauen so. Jetzt weniger vielleicht, aber so gerade 50er, 60er, 70er Jahre.
Ja.
Und dann geht sie Kartoffeln kaufen und dann siehst du so in ein Zimmer einer anderen Frau, wo eine sitzt. Dann sieht sie, ah, da kommt jemand Kartoffeln kaufen, kommt raus, verkauft ihr die Kartoffeln. Und setzt sich, geht wieder rein und setzt sich da genauso wieder hin und starrt dann einfach so wieder ins Leere.
Komplett irre, ne?
Wo du ganz genau weißt, so, das ist genau das gleiche Leben gerade.
Ja, ich hatte auch spekuliert, ob dann am Ende irgendwie so die Kamera zurückfährt und dann halt ein Haus zu sehen ist, wo so, keine Ahnung, 10 Fenster sind und in jedem Haus siehst du halt eine Hausfrau sitzen, die auf ihren Mann wartet und nichts tut einfach, weil sie mit ihrer Arbeit fertig ist und einfach nicht weiß, was sie sonst machen soll. Es ist, also das, der Film ist einfach, man könnte fast schon sagen, ist einfach der Anti-Oppenheimer. Es ist exakt das Gegenteil von Oppenheimer. Was Schnitte angeht, was Besetzung angeht, was Dialog angeht, was Action angeht. Also es ist einfach exakt das Gegenteil von Oppenheimer.
Und ja, auch wenig Männer drin im Gegensatz zu Oppenheimer.
Was auch mal gut ist und schön ist. Das, weil die Dame, die da die Frau Dielmann spielt, das auch wirklich heftig macht. Also wenn du halt keinen Dialog hast, die Kamera keine Schnitte hat, also du bist durchgehend zu sehen, die muss so tief in dieser Rolle drin gewesen sein, weil du spürst ja ihren Schmerz. Nur durch einen Blick. Nur durch die Haltung, durch den Blick. Also es ist ganz großes Schauspiel, muss man auch einfach mal ihr Sachen sagen, auch wenn wir uns wochenlang drüber lustig gemacht haben, dass es ein Film ist, wo die 3 Stunden lang Schnitze panieren. Den Witz werden wir auch weiterhin wahrscheinlich machen.
Klar.
Aber man muss einmal mal sagen, trotz allen Witzes, fantastische Arbeit von allen Seiten, also das überraschend kann man
wenn
nicht
so ein
sagen.
Film es hinbekommt, dass du 3,5 Stunden trotzdem gespannt zuguckst, dann macht er ja irgendwas richtig. Das ist wirklich der Anti-Film für Generation TikTok, wo
absolut.
Boah, also Scheiße. Du hast so wenig Reize und ich glaube, ganz viele können das auch gar nicht mehr, wenn die schon in normalen Kinofilmen aufs Handy glotzen.
Ja.
Aber irgendwie Jetzt haben wir ihn gesehen. Den
Teil Film ist die Champions League, Leute. Anne Dielmann ist Champions League in dem Hobby, was wir hier gerade ausführen. Also wenn ihr den Film guckt und Spaß dabei habt, dann wisst ihr, ihr seid angekommen. Dann wisst ihr wirklich, ihr versteht, wie Filme funktionieren. Also wirklich, aber dann haben wir unseren Neujahresvorsatz. Ich glaube, das ist der erste Neujahresvorsatz, den ich jemals irgendwie erfüllt habe, tatsächlich.
Oh, ach, geil.
Schön. Ja, klasse.
Danke, dass wir das gemacht haben.
Ja, falls ihr auch Janne Dielmann schon gesehen habt, dann schreibt doch gerne mal auf 42 Podcast in die Kommentare.
Ich glaube, keiner hat den gesehen außer uns, wirklich.
Ja, hast du nicht auch gesagt, er hat nur so $6,000 eingenommen damals?
Also erstmal hat er bei IMDb nur 13.000 Bewertungen. Ich habe den jetzt mit einer 7 bewertet.
Ja, ich auch,
Okay, also wir sind krass, also 13.031, also da waren es vor uns 13.029.
Ja. Okay.
Geil. Ja. Und ich guck mal, genau, also hier steht irgendwie Boxoffice weltweit waren $3,600.
Du Scheiße, Alter. Ja, wer geht denn auch in diesem Film ins Kino? Also, das ist wirklich in keiner Weise, nicht mal, also du könntest mich in keiner Welt dazu überreden können, in den, also heute schon, früher jetzt
schon
nicht.
Ich hab schon gesagt, stell dir vor, du gehst in eine Sneak Preview und dann kriegst du den. Und du denkst dir so, was zum Fick passiert hier?
Ich glaube einfach, die Frau hätte nach einer halben Stunde alleine ihre Koteletts da gebraten. Ja, ich glaube, den Film ausmachen können, da wäre doch jeder rausgegangen. Aber auf einer Hinsicht, wenn du weißt, was dich erwartet, wenn du dich darauf einlässt und einfach mal den Kopf ausmachst, beziehungsweise nicht ausmachen, ist eigentlich auch falsch, ne? Eigentlich, da sind ja schon Sachen, Hinweise versteckt, um das irgendwie zu interpretieren. Ah, heftig. So einen Film habe ich auch noch nicht gesehen. Absurd.
Ja, man muss aber dazu sagen, also die Schnitzel sind wirklich nicht gut paniert, die sie da machen.
Boah,
also,
ja, da habe ich mir auch richtig, ich habe jetzt richtig was erwartet. Und die haben noch nicht mal komplett Panade an das ganze Schnitzel da gemacht. Nee. Das ist eine Unverschämtheit, eine Frechheit für jeden Koch, glaube ich. Und dann Mehl auf den Tisch gekippt einfach.
Das ist völlig absurd. Aber naja. Da können wir einen Haken dran setzen. Ich kann wieder einen Film abhaken. In meinem Buch war der ja auch. 1001 Filme, die man gesehen haben sollte.
Ja, geil. Dass er da überhaupt drin stand auch.
Ja, ja.
Unfassbar.
Oh, ja. Krass. Ja, vielen Dank. Und danke an euch, dass ihr das möglich macht.
Ja, wir haben das jetzt damit hier mal heute ein bisschen zelebriert. Ja, weitere 42 Folgen im 42 Podcast. Wehe, ihr wisst das nicht zu schätzen. So, wir haben noch was. Eine Kleinigkeit.
und zwar unseren Platz 1. Ja, wir haben die ganze Folge über unsere Lieblingsfilme der letzten 40 oder 42 Folgen zu Besten gegeben. Und Platz 1 fehlt noch. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was bei dir auf Platz 1 steht.
Ja, ich glaube, du wirst ein bisschen abwinken. Aber es war auch fast der einzige Film, den ich mit einer 10 bewertet habe, tatsächlich. Da spielt so viel für mich rein. Joker.
Ach was, Joker
ist für mich auf Platz 1. Ja, also ich hatte ja schon in der Kritik gesagt, dass das für mich so auch ein sehr aktueller Film ist und den Zeitgeist sehr gut einfängt. Also dieses super individualistische, jeder ist nur für sich, jeder kämpft für sich, jeder ist irgendwie abgekämpft, müde von der Welt, traurig, weil man merkt, irgendwie die Welt um sich herum ist hart, ist dreckig, alle sind gemein zueinander. Dann Joaquin Phoenix, der da wirklich heftigst gut spielt und dafür zu Recht den Oscar gewonnen hat.
Ja.
Dann das Thema Depression, was da auch groß mit reinspielt, dass er sagt, ey, ich kann nicht anders, ich brauche Hilfe, aber er kriegt diese Hilfe einfach nicht in diesem System. Und dann irgendwann sagt so, ja, dann fuck it, dann weiß ich nicht, ob er was dafür kann oder nicht, aber dann dreht er halt irgendwann durch und wird zum, ja, vielleicht ikonischsten Film- und Comic-Bösewicht aller Zeiten. Und da spielt auch so viel mit rein. Also du merkst auch die Einflüsse von Taxi Driver oder so. Ich finde krass, dass Todd Phillips den inszeniert hat, der vorher Hangover gemacht hat.
Ja.
Ich habe ein bisschen Schiss, dass der zweite nicht so gut wird, aber ist für mich egal. Also dieser erste, das ist so der
Kann
Inbegriff.
Kann dir keiner nehmen.
Eben, der Inbegriff einer guten Comic-Verfilmung. Der so eine kleine, wertige Geschichte über Emotionen und so. Also der hat mich auf so vielen Ebenen gepackt, weil er ganz klein ist, aber trotzdem richtig, richtig groß. Und ich glaube, wenn du aus der Großstadt kommst, aus New York oder so, haben ganz viele dieses Gefühl. Oder ganz viele Männer auch. Ist ja auch so ein Incel-Thema mittlerweile, ne? Dass Männer irgendwie zu Hause sitzen und sich denken, ja, irgendwie ist doch alles Kacke in dieser Welt.
Ja.
Ja, und das hat mich sehr, sehr überzeugt abgeholt, weil er gleichzeitig auch sehr unterhaltsam war.
Ja, stark. Also Joker war auch aber wirklich heftig. Also, ich wie gesagt, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, Filme hier noch mal zu nennen, die ich schon kannte,
ja,
schon zwei, drei
ja,
Mal gesehen habe.
Ja, für mich war das wirklich der perfekte Film. Also Kameraführung, Schauspieler, Besetzung, Kostüm auch, ja, die Sets oder so, die Story, der Spannungsbogen, also alles, wirklich, hätte ich gesagt, 10 von 10.
Ja, der Film, der fesselt halt einen auch richtig, ne? Und das aus dem Jahr 2019. Ich bin immer wieder schockiert, dass heutzutage noch gute Filme produziert werden.
Aber es kommt vor. Und ich glaube, der wird sich auf lange Sicht durchsetzen.
Auf jeden
also
Fall.
Also so als einer, wo man sagt, oh ja, der damals.
Da
so
wird
wie,
man
so wie Taxi Driver eben. Den wir auch, glaube ich, immer noch nicht hatten auf der Liste.
Taxi Driver hatten wir auch noch nicht, das stimmt. Ja, es fehlt. Also allein die Was-hat-gefehlt-Liste hätten wir, glaube ich, bis morgen noch weiterführen können. Aber es ist halt immer auch schwierig, ne? Wenn du halt nur 100 Plätze hast, dann deswegen tue ich mich da auch immer so schwer mit. Ach, ja. Was lässt du jetzt zurück? Was nimmst du mit? Aber ich habe auch einen Platz 1, Timon.
Ja, und ich weiß es nicht.
Genau. Nee, weißt du nicht.
Ja, du, Inglourious Basterds, hast du gesagt, ist raus. Mhm. Die ich genannt hatte, sind schon raus. M ist es nicht, Citizen Kane ist es nicht, Capernaum ist es nicht. Was haben wir denn hier? Also du wirst ja auch jetzt nicht hier irgendwie Zeugin der Anklage, oder? Warte. Ist es, du sollst mein Glücksstern sein?
Es ist, du sollst mein Glücksstern sein.
Ja.
Es ist tatsächlich Singin' in the Rain, der bei mir auf Platz 1. Ich hab die ganze Zeit überlegt, was nimmst du jetzt auf Platz 1? Was macht für dich einen Platz 1-Film aus? Und Platz 1-Film muss für mich ein Lieblingsfilm sein. Und Lieblingsfilm macht für mich aus, dass ich den mehrmals gucken kann und den auch schon mehrmals geguckt habe. Und das ist bei Singin' in the Rain einfach der Fall. Ja. Singin' in the Rain ist für mich einer meiner Lieblingsmusicals, der nicht nur einfach zeitlos ist. Ne? Also für mich ist nicht nur die Musik in dem Film und das Schauspiel einfach nur fantastisch, sondern auch dieses, ich mag total dieses 40er, 50er Jahre, eher 40er Jahre, dieses heile Welt-Ding. Weißt du, so wie bei Ist das Leben nicht schön? So, es hat sehr viele Parallelen zu Ist das Leben nicht schön, den ich halt jedes Weihnachten mit meiner Mama immer gucke. Und das ist so quasi so ein Musical, Ist das Leben nicht schön? Also es ist noch mal on top, noch mal geil obendrauf. Also ist auf jeden Fall nicht der beste Film von der kompletten Liste, die wir haben, keine Frage. Aber von den 40 Filmen, die wir jetzt hier besprechen, ist es schon. Also der hat den ersten Platz für mich schon.
Ja, da kommt man dann auch nicht ran, wenn man da so eine emotionale Bindung ja, persönlich genau. zu hat, dann ist das halt eben so, ne?
Da kann dann Lawrence von Arabien mit seinem ganzen Sand dann kann einstecken, wenn die Emotionen dazukommen. Ich habe auch überlegt, so was hatten wir noch alles? Also was haben wir noch gar nicht?
Aber gesehen? Ganz kurz, ich muss auch immer bei diesem Film daran denken, wie heißt er, Donald O'Connor, diesen Salto an der Wand ja, einfach oder? Macht.
Ja, das ist auch für mich, das ist sogar noch ikonischer für mich als dieses I'm Singing ja. in the Rain tatsächlich.
Ja,
dieses Make Him Love, so ein geiles Teil, also großartige Choreografie. Und auch tatsächlich war es das andere Kino-Event, was wir jetzt hatten, das Live-Event. Deswegen durftet ihr den Film natürlich auch Stimmt. im Kino sehen. Aber ich habe auch viel mit mir gerungen. Was hatten wir noch? Wir hatten viele Disney-Filme, wir hatten Coco, ja, Toy Story. Genau,
also Coco hatte ja bei mir auch eine 10 bekommen, den habe ich jetzt nicht reingepackt, weil das für mich so ein persönlicher Film auch einfach ist. Aber auch Toy Story, also was für ein Meilenstein auch einfach.
Es fühlt sich auch einfach nicht richtig an, bei den ganzen Filmen, die wir jetzt hier besprechen, einen Disney-Film auf Platz 1 zu packen.
Ja.
Also, du kannst jetzt nicht sagen. Kane und weiß der Geier was, und dann machst du Toy Story 3 auf Platz 1. Also,
Geh und Sie schön und gut, aber also Toy Story 3 war nicht besser.
Hast du einen Teddy gesehen? Hast du mal Anzahl an Spielsachen gesehen? Ja, das aber wir haben auf jeden Fall, also was hatten wir noch gar nicht beschrieben? Ich glaube, wir haben jetzt so jeden Film zumindest einmal in der Hand gehabt, wenn ich mal
hier durchgehe. Ich hatte noch ein paar mit 9, die wir gar nicht genannt haben. Also die Jagd fand ich auch sehr, sehr stark gemacht.
Ja, den fandest du ja besser als ich tatsächlich, aber auch das sehr bedrückendes Thema. Braveheart hatten wir, ne? Das
Zeugin der Anklage oder Sunset Boulevard.
Ja, zwischen Himmel und Hölle leider. Meine größte Enttäuschung, muss man auch einfach sagen. Größte Enttäuschung für mich war zwischen Himmel und Hölle, weil das war so der Akira Kurosawa Downer für mich.
ja, check ich.
Weil der zweite Kurosawa für mich gesehen habe und den fand ich dann nicht so geil.
Es gab auch so ein paar Filme, die waren einfach gut, aber jetzt auch, ja, die wurden jetzt auch nicht genannt. Also Vergiss mal nicht oder Es war mal in Amerika oder so.
Ja, Es war in Amerika fand ich anstrengend, auch im Nachhinein. Den würde ich
hatte ich auch mehr erwartet, muss ich sagen.
Ja. Dann hatten wir noch einen Star-Wars-Film einfach random zwischendurch, Episode 6, der einfach mal zwischendurch noch aufgeploppt ist. Ikiru, ne, hier der alte Mann, der, was war das nochmal?
Das Leben der Anderen, hatten wir das auch drin?
Der war, weil Platz
nee, der ist, 57 der ist oder so. Ne? Ja, okay. Ja.
Ja, deswegen, also die Liste hat sich natürlich wieder viel verändert, seitdem wir hier, aber deswegen reden wir lieber über die Filme, die wir besprochen haben, bevor wir jetzt
komplett Reservoir Dogs.
Reservoir Dogs, ja, genau. Den finde ich zum Beispiel besser als
Ghostbusters. Ja, doch. Jetzt ist aber mal gut hier.
Ja, sorry, also unter Tarantino-Film ist tut mir ja leid auch, aber was soll ich dazu sagen? Ja, aber wir halten fest, wir hatten eine bunte Reise in den letzten 42 Folgen. Ich finde persönlich, wir haben uns auch noch mal, ich werde immer zufriedener mit unserem Podcast, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Also wir lernen halt immer mehr dazu, wir wissen immer fundierter, was wir zu was sagen sollen und ihr dürft hier live mit dabei sein, meine Damen und Herren. Und 42 weitere Folgen warten auf euch.
Ja, und wenn ich mal so gucke, was da kommen echt noch ein paar richtige Brecher. Also ich habe fast noch mehr Bock auf die Filme, die jetzt in den nächsten 42 Folgen kommen, als die wir hatten.
Und da muss ich uns auch noch mal, das wollte ich auch noch mal sagen, ne? Es wirkt immer so, als wären wir komplett bescheuert, dass wir die Liste von oben nach unten arbeiten. Aber ganz ehrlich, das war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Weil oben stehen die Filme, die jeder kennt. So, ne, du hast halt einen Herr der Ringe, du hast einen Paten, die Verurteilten, ne, Pulp Fiction etc. Und je weiter du runterscrollst, wo wir jetzt langsam sind, da brauchst du schon fundiertes Filmwissen, um das überhaupt irgendwie genießen zu können. Also, ne, wenn wir jetzt sowas wie M haben oder Citizen Kane, Lawrence von Arabien, wir hatten jetzt aber auch so abgefuckte Filme wie Requiem for a Dream, Kapernaum, Geh und Sie, ne, also ich glaube, wir haben unüberlegt, aber doch zufällig doch die richtige Entscheidung getroffen, nicht von unten nach oben zu arbeiten. Das wäre
vielleicht müssen wir aber ganz am Ende nochmal die Verurteilten gucken, um zu sagen, ist das wirklich der beste Film aller Zeiten?
Nein, ist er nicht. Aber wir können es trotzdem nochmal gucken und dann nochmal sagen, dass es nicht der beste Film aller Zeiten ist.
Letztens habe ich nochmal drüber nachgedacht, das war schon echt ein ganz, ganz starker Film.
Es ist ein starker Film, aber ich will auch die Entscheidung nicht treffen, welcher der beste Film von dieser Liste ist.
Nee, das ist ja dann auch wirklich
es ist unmöglich.
Absolut subjektiv.
Ja, du kannst nicht objektiv, also ne, deswegen ist das ja hier auch alles nur nach Bewertungen irgendwie sortiert.
Und dazu kommt halt auch noch, ey, bis wir durch sind, ich will gar nicht wissen, wie viele Filme noch auf die Liste draufkommen. Na, wir haben ja hier schon, die Bewegungen sind ja zu Recht da, die sind ja nicht nur untereinander da, sondern so Filme wie Oppenheimer oder Across the Spider-Verse sind ja auch einfach noch dazugekommen, weil natürlich auch, warum auch immer, weiter Filme produziert werden, die dann auf die Liste irgendwie kommen.
Mensch.
Unglaublich. Aber wir freuen uns sehr, diese Reise weiter mit euch hier zu machen. Auf die nächsten 42 Folgen, würde ich sagen, Timon, oder?
Yes. Das war's von der Special-Folge. Nächste Woche geht's weiter mit einer ganz normalen Folge, aber
regulär.
Genau. Wir berichten darüber wieder, was wir geguckt haben.
Wir waren auf dem Event, da reden wir auch noch drüber. Das kann man auch schon mal anteasern.
Stimmt, ja.
Eine Nicht Premiere. Nur Anne Dielmann geguckt hier zusammen, sondern noch einen anderen Film haben wir zusammen auch noch geguckt. Aber das bequatschen wir dann nächste Woche.
Yes. Also, vielen, vielen Dank, Leute. Die Reise geht nächste Woche weiter. Macht's gut. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Tschüss.